Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 67. Heute mit Fly, die sitzt zuerst.
Hallo Internet.
Dann der Marc. Und dann der Felix.
Ja.
Genau, und meiner einer. Ist, weil heute ist
Pirate Day.
Arr. Talk like a Pirate Day.
Heute genau. Ist Pirate Day.
Ja. Da werden sich ja die Piratenpartei wird sich heute total freuen.
Oh, das Beste, sie haben einfach eine Wiki-Artikel zu allen Pirate-Dingen, die alle was Pirate sagen.
Gibt's auch nicht. Doch, Facebook gab es irgendwie auf Pirate.
Jo.
Oder so, ne?
Wikipedia auch? Ich finde es nicht okay.
Ja.
Wieso nicht?
Was spricht dagegen?
Also, wir können von zwei so Hinterwäldern erfunden wurde. Ich habe mir vor dem Wikipedia-Artikel durchgelesen.
Fuck. Was ist falsch mit dir? Jeder mag Piraten.
Genau, Karibik.
Genau.
Beuteschatz, Monkey Island.
Ja. John Bauer und Mark Summers aus Albany, Oregon haben das erfunden.
Ja, hast du mal die Webseite gesehen?
Denk mal drüber nach,
was
ich hier mache.
Hast du mal die Webseite gesehen? Awesome.
Guck mal, so sahen die aus.
Ja, genau ich mein, so.
Ja, ne?
Naja, die zwei hatten halt nichts zu tun. Und was macht man, wenn man nichts zu tun hat?
Keine Feiertage erfinden.
Feiertag
so, ist mal sicher.
Ich hätte doch, genau dann. Das ist wie Towel Day und so.
Towel Day hat Sinn. Da hat ja zumindest irgendjemand irgendwas Gutes gemacht.
Nee, das ist auch nur ein Tag, der festgelegt worden ist.
Ja, aber trotzdem. Der, zumindest nicht Piraten. Komm, Piraten.
Arr. Beim Klabautermann, was hast du gegen diesen Tag?
Genau, Tumblr der Woche. Your Kickstarter sucks.
.tumblr.com.
Ja, was sieht man da?
Das musst du mal raufgehen. Und dann kannst du diese ganzen bescheuerten Kickstarter.
Null Euro.
Null also, Dollar. Es sind Bilder und darunter beschrieben, warum es scheiße ist. Es ist relativ cool zu lesen. Und den besten, mit Abstand den besten Kickstarter finde ich, den Typen, der für irgendwie 16.000 Dollar startet 30 Minuten in die Kamera als Film.
Aha.
Und du hast total die guten Perks. Du hast zum Beispiel einen Perk irgendwie, dass er anstatt dem schwarzen T-Shirt ein weißes anzieht. Für nur $5,000 oder so.
Das macht dann nicht
und,
Sinn.
Und für 8,000 kriegst du nichts. Genau, das ist der Typ.
Yeah, staring at the camera. $600 geplätscht.
Aha, immerhin.
Und so, jetzt
das zusammenkriegen.
Da unten. Nee, du musst da direkt drauf.
Okay.
Yeah.
Dominika 777 Cosmic Fashion Collection.
Ja, jetzt guck mal ihre Augen an, das ist fucking most creepy. Jetzt komm mal weiter runter. Weiter runter. Das ist einfach so kaputt.
Aber die können weiter runter. Die können immer noch plätschen.
Jetzt fucking. Guck dir das an, das ist kaputt.
Sieht doch nach Barbie aus oder so,
das
oder?
Sieht einfach so kaputt
aus. Oder nach diesen, wie heißen diese japanischen, die immer so große Augen haben einfach? Sind die in den Comics?
Japaner.
Mangas? Nee, Japaner haben nicht so große Augen, sorry.
Ah, fuck, sorry, ich sehe keine.
Das ist einfach super racist von
dir. Finde ich total gut. Okay, könnt ihr euch mal angucken. Dann kommen wir wieder zu den traurigen Nachrichten. Tote der Woche. Wer ist tot?
Der Nintendo-Veteran Hiroshi Yamauchi.
Gesundheit.
Der zweitgrößte Shareholder von Nintendo war. Und
ist quasi der Godfather von Nintendo gewesen.
Quasi, der hat irgendwie, am Anfang waren die ja nur so eine Spielkartenfirma, wo sie so Spielekarten gemacht haben und dann war der da irgendwie von Anfang an mit dabei, wo die zu so einer super Mega-Bonus-Videospielefirma wurden. Und der ist 2002 schon als Präsident von Nintendo, hat er sich verabschiedet und war noch auf dem Board of Director.
Der ist über 53 Jahre war der irgendwie Präsident.
Mit eiserner Hand hat er den Mario quasi gedingst.
Geschlagen. Was?
Auch.
Finde ich nicht in
Ordnung. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt weg.
Das ist echt, das ist eigentlich eine tolle Geschichte, weil ich meine, er war coole Dinge Typ.
Der hat Nintendo nicht zu dem gemacht, was es heute ist.
Ja, vielleicht war er auch total böse, so privat. Vielleicht. Aber wir wissen es ja nicht.
Wir kannten ihn nicht persönlich.
Aber wir müssen jetzt mal vom Positiven ausgehen. Das ist ja nämlich. Ich find's.
Also die Japaner tun ja zumindest immer so nett. Die verbeugen sich ja so und sind total nett gegenüber.
Compliance-Lampe leicht gelb. Bingo.
Bisschen
racist. Was? Ist schon ein bisschen racist? Wieso? Was meinst du?
Auch positives Racist ist racist, ja?
Ja, auf jeden
Fall. Da müssen wir mal drüber reden.
Wieso? Naja, die sind auch eine andere Rasse als wir.
Rasse. Das darf nur das Grundgesetz sagen, Ingo. Nur das Grundgesetz.
Die Rassenlehre von Ingo.
Richtig. Bis Artikel 3 hat man ausgehalten. Und dann direkt wieder Rassen. Ich so, nein, gibt keine. Ich so, doof. Und deswegen Compliance-Lampe jetzt schon leicht dunkelgelb.
Ja, leicht hast du davon.
Aber was auch leicht dunkelgelb ist, ist ja das Diablo 3 Aktionshaus. Auktionshaus.
Was jetzt tatsächlich abgeschafft wird, nachdem sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass sie damit kein Geld mehr verdienen.
Aber da sind jetzt wirklich verschiedene Rassen drin, oder?
Da sind, da kannst du von ausgehen.
Da kannst du mal davon ausgehen.
Da haben die so Ohren und teilweise auch gar nicht. Und,
siehst du?
Puh. Krass. Ja, ist schon
und zwar,
es gibt Leute, die haben Ohren.
Manche haben zwei, andere mehr.
Ich sehe, ihr habt alle.
Der Van Gogh hat als weniger.
Ja.
Und jetzt, Ingo, wenn jetzt, Ingo, was ist los? Was ist kaputt mit dir einfach? Du, das ist, es ist ja noch nicht mal irgendwas.
Ja, aber ich war doch so lange nicht da. Ich
muss und deswegen musst du jetzt den ganzen Scheiß nachholen, was du das letzte Mal nicht gemacht hast.
Ich glaube, Ingo hatte einfach die letzten Wochen nicht zu lachen. Der weint vom Urlaub und hat die ganze Zeit nur geheult.
Geweint einfach.
Es war so traurig im Ausland, am Strand.
Ohne Internet vor allem.
Ja, ohne. Hätte ich sie einfach kaufen sollen.
Genau, ja, das habe ich gekauft. Da komme ich zu Mimimi nachher noch.
Jetzt müssen wir deine Psychosen hier abhaben.
Ja. Jedenfalls, sie wollen es tatsächlich jetzt abschaffen, aber erst 2014 im März.
Mhm.
Und dann gibt's auf einmal kein Auktionshaus mehr. Das heißt, es ist quasi wie Diablo 2 dann und du musst einfach unendlich lange zocken, damit du irgendwie eine gute Waffe bekommst.
Hm.
Und das heißt, es soll aber auch dann mit dem quasi mit dem mit dem Add-on kommen. Das heißt, du hast mehr cooles Zeug und du hast kein Auktionshaus mehr, was quasi beides gute Sachen sind. Prinzipiell.
Kommt gut.
Der Marcel Reich-Ranitzky ist auch tot. Da gelesen, gehört. Gesehen.
Mhm. Finde ich in Ordnung, dass er jetzt seinen Namen so kaputt gemacht hat.
Richtig.
Nee, der spricht tatsächlich so.
Sehr dunkelgelb. Aufpassen. Ist jetzt auch egal.
Selbstbierung. Kommen wir zu guten Sachen.
Ja, wie kommt das Selbstbierung der Woche? Das ist meine Kategorie der Woche.
Klingt so wie Selbstkasteiung.
Das ist ähnlich, nur anders.
Ist es auch von der Partei? Also
nee, das ist wirklich, weil leider.
Die Partei hat ja den Wahlspruch, das Bier entscheidet.
Ja, in dem Fall ist es quasi auch das Bier, das entscheidet, aber anders. Da ist irgendein Typ in Texas in einen hier Notfall-OP-Raum-Dingens da reingekommen und hat gesagt so, total komisch, ich fühle mich so komisch. Und dann sagen die, ja, sie sind besoffen. Und er so, ich habe nichts getrunken.
Also ja,
so, hey, Schnatsch, aber dann haben sie irgendwie Geld gemacht und dann durfte noch ein bisschen rumliegen. Und dann haben sie irgendwann neulich so gemessen und dann war es weg und dann haben sie wieder gemessen und war auf einmal wieder betrunken, aber der war halt im fucking Krankenhaus.
Er hatte keinen Stoff.
Stellt sich raus, der hat irgendwie die, hier, wie heißt denn, Yeast, dieses nice. Hefe. Yeah. Genau. Mhm. Der hat so irgendwie so Hefe hat sich in seinem Bauch angesammelt und normalerweise wird die verdaut und dann ist ab dafür. Bei ihm hat die sich da irgendwie eingenistet, bedeutet immer, wenn der irgendwas mit viel Kohlenhydraten gegessen hat, hat die Hefe mit dem Zucker, der da draus wird, angefangen, Sachen zu vergären.
Gut.
Und dann hat er sich selber gebiert. In seinem Magen hat er quasi Alkohol gebraut und wurde dann immer ein bisschen getrunken, was total gut ist.
Nicht schlecht.
Und das ist auf jeden Fall so eine NPR-Story, die kann man sich wahrscheinlich nur durchlesen sogar, gar nicht anhören.
Was
schade.
Was war das denn für ein Bier? Bockbier, Pilsner?
Je nachdem, was er gegessen hat, oder?
Richtig.
Würde ich jetzt behaupten.
Jo. Genau. Schmeckt's auf jeden Fall kann
er. Wenn es hochkommt, dann schmeckt es auch ein bisschen Bier.
Wahrscheinlich. Die kann auf jeden Fall ziemlich günstig weggehen.
So.
Der isst einfach ein paar Chips und dann trinkt ein bisschen Wasser und dann.
Aber dann darf er jetzt nicht die Hefe in seinem Magen absterben lassen, oder?
Ja.
Braucht er auch so ein bisschen so, dass sie nicht stirbt und so.
Ja, aber
ein bisschen feucht ist es da drin die ganze
bisschen
Zeit.
Nachhilfe.
Ja, ist auf jeden Fall das Autobrewery-Syndrom, was lustig ist. Auf jeden Fall passiert nicht oft und der Typ hat einfach mal Hartpech.
Mhm. Nee, nicht zwangsläufig. Also je nachdem, was du erreichen willst.
Ja, gut, stimmt eigentlich.
Wenn du betrunken sein willst die ganze Zeit, und das ist einfach der Best Case. Wenn du so ein Pegeltrinker bist quasi, dann wirst du ein bisschen Hefe in deinen Magen rein und dann nie wieder trinken müssen, weil es auch teuer
ist. Es ist unsere offizielle Empfehlung.
Ja,
nein.
Also meine.
Trinkst einfach mal so ein bisschen O-Saft. Und
doch, ein bisschen Hefe snacken und dann...
einfach mal eine Ladung Hefe
snacken. Ist das neue Kummersaufen, das Hefesnacken. Wann fangen die Jugendlichen an?
Genau, Hefesnacken ist das
neue. Scheiß auf die Alkopops, wenn du wenn du Hefesnacken kannst.
Richtig.
Du bist dann die ganze Zeit lustig im Unterricht
und alle fragen sich, was los ist und wahrscheinlich denken sie,
ich hab nur was gegessen.
Richtig, und dann torkelst du so und dann denken die aber alle, ja klar, das ist, weil der so ein kleines fettes Kind ist, torkelt der natürlich, weil der nicht laufen kann mehr richtig.
Und nicht rückwärts gehen kann.
Richtig, aber dann auf einmal war es dann noch die Hefe. Macht Sinn.
Mhm. News.
Outlook. Outlook.com hat jetzt IMAP, was krass ist.
Das ist eine News?
Ja, total. Die haben ja, bisher haben sie
die können jetzt richtig E-Mail? Sag bloß.
Die konnten vorher Exchange, so mit Kalender und krass wie Kontaktabgleich. Mm. Auf jeden Fall können sie jetzt auch IMAP. Das war bisher, also du kriegst dir diesen Outlook.com-Account kostenlos. Mhm. Kannst dir dann den auch irgendwie so werbungsfrei schalten lassen auf deine eigene Domain oder so. Für recht günstig, sogar irgendwie $20 im Jahr oder so. Und die bieten dir halt den vollen Exchange-Abgleich mit deinem Internet-Mobiltelefon vielleicht sogar. Und das Problem war halt, dass du da nie auf diese fucking Mails zugreifen konntest, weil ja, sie haben halt irgendwie nur das Web-Interface für dich bereitgehalten. Jetzt hingegen gibt's IMAP.
Das und heißt, du wechselst wieder zurück?
Nee. Nee. Fastmail ist gerade okay. Ich bin gerade bei Fast, habe ich erzählt, wahrscheinlich. Hast du genau. Erzählt. Auf jeden Fall, nö.
Aber ist es dann eher so crapliches IMAP, so wie Google-Gedöns, wo nur so Halbsachen gehen oder so?
Was so wie sich, ich habe es bisher noch nicht selber getestet, aber es scheint ja recht normales IMAP zu sein. Auch so natürlich schön mit SSL und allem, was halt so dazugehört. Die haben das auf ganz komisch auf Reddit bekannt gegeben. Die haben so ein AMA gemacht, so hey, wir sind das Outlook.com-Team. Und natürlich hat einer gesagt, oh, IMAP. Und die so, oh, lol, wir haben es gerade released.
Noob.
Genau. Einfach nur, um den so richtig schön blöd anzumachen quasi. Und,
obwohl er sie blöd anmachen wollte.
Genau, auf jeden Fall im Outlook-Blog. Und es ist also für ein blogs.office.com ist da sogar recht viel Technikzeug drin. Irgendwie ein XOAuth 2 Authentication Negotiation Example für IMAP und dann ist da irgendwie so Sachen drin. Was cool. Auf jeden Fall können die noch OAuth 2 und machen krasse Sachen. Ist ja, Microsoft, wir machen was. Also das Komische war immer, ich habe, keine Ahnung, 10 Jahre halt schon irgendeinen komischen Microsoft-Account, der sich irgendwann durchmigriert hat. Und ich kann mit dem gar nichts machen, weil alles kaputt geht. Ich klicke dann immer so, ich würde gerne die Pro-Version kaufen. Und dann redirectet er mich zweimal falsch, dann merkst du, dass irgendwo im Hintergrund so ein Login abläuft, dann kriege ich irgendwie einen 500er Fehler geworfen und mein Account ist also so halt, dass er einfach nur kaputt ist. Ist schade.
Ich frage mich, ich hatte von ganz früher dich mal auch mal Hotmail-Accounts, aber.
Oh ja, der ist quasi automatisch migriert und das heißt, du hast auch super viele Bonus-Gigabytes dazu.
Ja. Aber ich meine, es ist eine nette Alternative für Leute, die einfach irgendwie sagen, hey, ich will eine E-Mail und ich bin bisher bei fucking web.de oder so. Dann kannst du sagen, hier, ja.
Aber web.de hat schon lange IMAP.
Ja.
Aber die sind auch scheiße.
Aber die sind scheiße, ja.
Obwohl?
Ziemlich.
Ich meine, es geht noch.
Muss es ja nicht immer wieder einloggen und keine Ahnung. Nee, gab's da nicht standardmäßig Pop und alle anderen haben nur IMAP? Nee, es war GMX, ne?
Genau, GMX musste dann die Pro-Version kaufen.
Das ist das Gleiche. GMX, web.de,
das ist auch alles eine Firma. Die haben, glaube ich, immer noch andere Produkte, was Mail angeht.
Ich traue denen immer nie, Backups zu machen. Ich weiß nicht, ich bin da immer so...
Deswegen hast du ja IMAP.
Nee, das Problem ist halt, man weiß halt, wie so deutsche Firmen meistens, oder so große deutsche Firmen meistens arbeiten und das ist dann meistens das pure Chaos.
Genau,
und
da will ich nicht meine E-Mail.
Eigentlich will man keine E-Mail in Germany, es sei denn, man hostet sie tatsächlich selber.
Total gut.
Ja, aber da musst du selber hosten, das warst du auch
nicht. Oh, doch, selber hosten ist total gut. Es gibt noch einen neuen Thunderbird 24. Ja,
holy fuck. Einen
großen Versionssprung gemacht.
Wollen die nicht aufhören irgendwann mal? Haben die nicht
gesagt?
Ja, genau.
Die haben, die entwickeln ja auch schon lange nicht mehr wirklich so viel weiter. Ich glaube 17 oder 18 oder sowas letzte. 17.
Und jetzt kommt die fucking 24?
Naja, weil Firefox auch gerade bei 24 ist. Die springen gesagt, halt immer auf die Version, die Firefox kommt.
Aber jetzt entwickeln sie dann doch weiter.
Nee, sie haben jetzt nur mal ein bisschen so weiterentwickelt. Und es ist auch nicht klar, ob das jetzt eine LTS-Variante wieder wird oder nicht. Bei Firefox ist es ja mal wieder gerade mit einem
fucking die Changelog in Twitter, bla bla bla, in IRC, bla bla bla, in Chat, bla bla bla. Ein E-Mail-Client, habe ich gedacht.
Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich glaube, ich habe Firefox zum letzten Mal in Version Thunderbird in Version 4
Drolf.
Oder so verwendet. Tatsächlich produktiv. Seit wann kannt ihr denn Twitter und IRC und Chat und alles?
Keine Ahnung, ich benutze es nicht.
Ich auch nicht.
Also Twitter-Gedöns benutze ich nicht, aber ich benutze Thunderbird als Standard-Mail-Client, weil der einfach überall tut, einfach.
Funktioniert. Macht Sinn, ja.
Ja.
Krass, neue Version.
Neue Version. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte erwartet, dass sie jetzt auch noch mehr neue IMAP-Features einbauen. Zum Beispiel IMAP Special Uses.
Special Use?
Special Use sind die diese Junk und Send und sowas Ordner. Der IMAP-Server, sprich Duftgott ist der Einzige, der es gerade macht, aber der kann das. Der kann sagen, hey, pass mal auf, lieber Mail-Client, weißt du, es gibt auf meinem IMAP-Server hier, der Ordner ist...
Das kann das iPhone. Jedes neue, da kannst du dann irgendwie sagen, nach Werbung verschieben und der rafft dann irgendwie, was Werbung ist.
Ja, genau. Krass. Das neue iPhone, also iOS kann das, glaube ich. Es gibt jetzt ein paar Clients, die das langsam können, aber der Mail-Server muss es natürlich auch können. Und ich glaube, es kann bis jetzt nur Dovecot, aber von allen anderen weiß ich es nicht. Und ich hätte erwartet, dass, wenn die jetzt schon mal eine neue Variante rausbringen, dass sie dann auch IMAP Special Use, den RFC6154 irgendwie unterstützen. Die haben zwar ein bisschen was gemacht, Richtung List und Annotations und sowas, aber trotzdem, den unterstützen sie nicht komplett. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn sie schon mal wieder seit, keine Ahnung, 3 Jahren, 2 Jahren, wann haben sie aufgehört? Zu entwickeln. H2 oder so.
Aber dafür haben sie jetzt Twitter gefixt.
Ja,
warte mal, ich habe hier noch eine Version 10. Ich glaube, die kann auch kein IRC.
Schäm dich.
Ich wüsste auch gar nicht, wo man das benutzt. Also was ich tatsächlich, naja, ich meine, da kann alles Chat, da, stimmt. Sie haben noch kein Chat-Konto eingerichtet. Lassen Sie sich von Thunderbird durch die Einrichtung eines Chat-Kontos führen.
Lass dich nicht führen.
Nicht führen Facebook lassen. Führen
lass lassen. Dich nicht von Thunderbird verführen. Dann, ansonsten bitte. Bist du nicht besser als die Leute, IRC, die...
IRC, ich kann ja IRC, kann ja. Ich... kann ich jetzt hier tatsächlich machen?
Unglaublich.
Passwort. Geben Sie ein Passwort in dieses Passwortfeld ein.
In dieses Passwortfeld.
In dieses, Passwortfeld.
Dieses Passwortfeld.
Gib dir mal ein Passwort
Pass
ein.
Pass doch mal ein bisschen auf.
Passwort ist Passwort.
Genau. Passwort. Dieses ist mein Passwortfeld. Es gibt viele wie dieses, Kleine, aber dieses ist meines. Ich liebe es.
Genau.
Das ist mein Chat-Passwortfeld.
Sehr gut. Flydie, erzähl doch mal ein bisschen über Apache Storm.
Bald, Apache also Storm. Bald. Guck, ich bin, drin, Storm. ich bin drin.
Kickbang.
Mit meinem Thunderbird.
Moment, ich kickbang mal kurz.
Hey!
So. Cool kickbang mal den.
TB Ingo. Ja. Ich kann nicht mehr, plattet mich gern.
Muhahaha.
Der Thunderbird ist gerade abgekackt.
Ist alles gar nicht so lustig eigentlich.
Coole Geschichte,
echt. Twitter Storm.
Genau, Twitter Storm. Das ist ja so ein bisschen halt. Dupe in Real-Time. Also das ist so Stream-Analyse von großen Daten.
Yahoo S3? Nee, Yahoo S4? Yahoo hat auch sowas. S4. Ja. Oh, fuck, ist auch schon Apache Incubator. Oh. Distributed Stream Computing Platform.
Genau sowas in der
Art. Also demnächst für den Graveyard.
Genau das gleiche quasi.
Alles unter Apache stellen. Alles immer unter Apache stellen.
Genau. Und das ist jetzt quasi im Open Apache Purgatory gelandet. Also dem Vorläufer vom Open Apache Graveyard.
Vorhölle.
Dem Apache.
Oder wie es offiziell heißt, der Incubator.
Apache Incubator, Apache Fegefeuer, wie man es auch immer nennen will. sehr viel dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sonst hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ich glaube, Twitter will halt das Projekt so loswerden. Und mal schauen wir mal, vielleicht. Tu mir da immer ein bisschen schwer bei so einer schwergewichtigen Infrastruktur. Ich weiß nie so richtig, was da der Use Case ist, weil das so Stream Processing von Gigabyte oder Terabyteweise Daten, das ist halt schon ein sehr eingeschränkter Use Case. Mhm. Könnte ich jetzt so spontan nicht viel mit anfangen, aber gibt's wahrscheinlich.
Doch, du hast einfach eine riesige Datenbank, die aber eigentlich nur ein Excel-File ist. Und das brauchst du Stream Processing von unendlich großen Daten einfach.
Könnte man, ja. Könnte man da so vielleicht.
Machen. Aber dann ist halt kacke.
Ja, aber das. Ist halt dann, das gibt, glaube ich, 5, 6 Firmen auf der Welt, die dann halt vielleicht sowas brauchen könnten. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch ein paar mehr, aber also mir wäre bis jetzt noch kein Use Case für mich persönlich eingefallen.
So, ich bin dann noch über eine News gestoßen, und zwar schreibt da einer, ob der Apache Contributors License Agreement, also der CLA, von Apache Evil ist, weil er da irgendwie, da steht irgendwie drin. Also die Grundidee ist, wenn du den unterschreibst und dann danach irgendwas erfindest und die bauen es in die Projekte ein und du hast es da aber schon für dich selber lizenziert, dann können die das quasi benutzen, ohne dass du was dagegen machen kannst.
Das ist so diese Anti-Software-Patent-Clause.
oder? Oder
ja, genau, dass anders? Du sie nicht verklagst wegen
genau, da geht es quasi darum, genau, dass wenn du irgendwas unter Apache-Lizenz stellst und dann später dann da auf Basis dieser Technik ein Softwarepatent anmeldest, dann darfst du da nichts gegen machen, wenn da jemand deinen Code
genau, trotzdem verwendet. Genau, das wäre grundsätzlich die Idee. Aber diese Klausel, die sie da drin verwenden, ist wohl so gestaltet, dass es nicht nur für das, was du in der Zeit oder mit dem Patch, den du halt einlieferst, machst, sondern dass es dann auch noch in die Zukunft reicht. Quasi, wenn du später was erfindest und die bauen es ein, dann darfst du sie deswegen quasi auch nicht verklagen. Mhm. Das ist jedenfalls, was er sagt. Und das ist prinzipiell eine interessante Sache. Das heißt, du unterschreibst quasi so ein CLA und darfst dann irgendwie mitcoden oder irgendwie ein Patch einreichen. Und danach wirst du einfach super hart geowned. Und das ist sollte natürlich auch nicht die Grundidee von dem von so einem Open-Source-Projekten sein, dass du quasi danach super hart in den Arsch gefickt wirst.
Doch, das ist die AGPL.
Ja, das ist aber da weißt du das ja nicht. Aber da weißt du das ja auch. Ja. Aber bei Apache würde ich jetzt denken, okay, das ist ja eine relativ nette Lizenz.
Der Typ war auch kein Anwalt, glaube ich.
Nee, aber er hat das an die weitergeschickt und für das Projekt, das heißt NuPic, ich weiß gar nicht, was es genau macht, mit PIC geschrieben. Und die haben diese Klausel in ihre Contributors License Agreement auch so geändert, dass es dann quasi okay ist. Das heißt, sie haben das quasi auch gesehen, beziehungsweise er hat sie darauf angesprochen und haben gesagt, ja, okay, damit du dein Patch einreichen kannst, beziehungsweise für auch die Zukunft fixen wir das. Und das ist prinzipiell eine interessante Sache, aber er wartet immer noch auf Apache, dass die Apache Legal Liste irgendwie das endlich mal klärt.
Ja, komische Sache. GTA 5 ist raus und ich normalerweise mir eigentlich alles egal, aber A, haben die unendlich viel Geld gemacht, $800 Millionen in 24 Stunden.
What the fuck?
Und ich habe mir mal den Trailer dazu angeschaut. Ach du meine Fresse, da ist... Also GTA kennt ja wahrscheinlich noch jeder, Goranga-Bonus, auch total lustig. Und in dem neuen, erstmal sieht ziemlich cool aus eigentlich. Ist so ein bisschen Downtown Los Angeles irgendwie nachgemacht. Und da sind ganz extrem viele Spiele im Spiel drin. Also da ist irgendwie ein vollwertiges Tennisspiel quasi drin. Da ist ein vollwertiger Jagdsimulator mit drin. Es gibt eine Börse im Spiel. Die simulieren also ein komplettes
Flugzeug fliegen.
Du kannst Flugzeug fliegen, das Auto, Boot fahren. Also Flugzeug alles. Geht ja, aber
das ging alles vorher schon.
Genau, und du auf jeden Fall kannst du dann, sie haben eine echte Börse drin, auch mit Indexen, also mit irgendwie 230 gehen. Firmen mit eigenen Firmenprofilen, die sich dann immer weiterentwickeln. Und du kannst also, wenn dir langweilig ist, dann sitzt du nur in deinem Haus und investierst in die virtuelle Börse, hast dann irgendwann unendlich viel Geld und kaufst irgendwie
schießt die Stadt Dinger ab einfach.
Wenn du willst, also du kannst, es ist halt echt so ein, also du kannst
was
im Grunde machen.
Was ist das Ziel dieses Spiels?
Du bist halt ein Gangster.
Du kannst entweder so Missionen machen, also du bist drei Leute erstmal.
Ich bin drei Leute?
Ja, und die machen dann auch, also die tun dann auch, machen auch was immer sie machen und dann kannst du einfach von Person zu Person springen. Du kannst dann sehen, was der dann macht und beziehungsweise was er nicht macht. Der eine ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein schwarzer Prügeltyp da, der andere ist irgendwie so ein Hinterwäldler, der irgendwie Probleme mit Bullen hat. Und du kannst dann eben so immer hin und her springen und dann siehst du irgendwie, ah ja, hier, der ist gerade bei seinem Kumpel und dann übernimmst du quasi seine Person. Und kannst dann natürlich so Missionen machen, je nachdem, wie eine Geschichte ist. Oder ich nehme an, du kannst einfach nur zu Hause sitzen und irgendwie Tennis spielen. Und
oder einfach an deiner Konsole sitzen und einfach ein Game im Game zocken.
Ja, also ist echt...
Deine Dusche an- und ausmachen.
Ja, das kannst
Dusche
du. Das ist so gut, du hast einfach quasi ein Minigame für Dusche anmachen.
Macht Sinn.
Das macht so viel Sinn.
Auf jeden Fall. Kannst du ja da duschen.
Ist ganz, ganz interessant.
Ja.
Krass, wie weit die gekommen sind, so. Überhaupt.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, glaube ich, die letzten 5 Jahre Spieleentwicklung nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe auch, ich glaube, ich muss mir mal den Trailer angucken. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wie so moderne Grafik auf aktueller Hardware aussieht. Also ich glaube, das letzte aktuelle Spiel, was ich mal irgendwann gespielt habe, jetzt muss ich nachdenken, das war wahrscheinlich irgendwas...
Team Fortress 2.
Team Fortress 2 zum Beispiel oder... Ich weiß es nicht mehr, Quake 4 habe ich mal durchgespielt vor ein paar Jahren. Aber das ist wahrscheinlich auch noch länger her als
Team Fortress. Das war auch zu der Zeit, wo du Quake als Singleplayer hattest. Keinen Sinn macht.
Ja. Coral CDN.
Genau, Coral CDN. Wir verschieben es einfach hart nach unten, wo das andere CDN ist.
Kommt gut. Und dann fange ich an mit der OVH-Server-Umstellung. OVH ist ja immer so, die haben unendlich viele billige RAM-Server. Eigentlich echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, keine Ahnung, wie sie ist. Unser Download-Server, irgendwie, ich habe noch so einen kleinen privaten und man hat sich immer gefragt, wie können die es überhaupt machen?
Die haben doch auch letztens so billig Server rausgehauen.
Genau, das ist jetzt mein privater. Genau, der funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und die verramschen halt die Server immer weiter. Bedeutet, wenn die irgendwann ihre großen Server nicht mehr taugen, dann versuchen sie irgendwie zu VPNs zu verwursten oder verkaufen es dann halt am Ende noch als Kim-Sophie-Reihe, was irgendwie, weil sie Franzosen sind. Kim-Sophie, also was ausreicht auf Deutsch.
Also okay. Ist genug.
Oder istgenug.de oder istgenug.nl oder was auch immer.
Ist genug.
Heißen alle
ist
so.
Okay. Also ja. Ein bisschen hetzner macht das und, also ähnlich, die, die verscherbeln dann ihre Serverbörse irgendwie.
Genau, und man hat sich dann bei OVH, habe ich mich auch mal gefragt, so hier, sie haben keine Installationskosten, sie haben keine monatlichen, also irgendwie so 12-Monats-Verträge oder so. Wie schaffen die das? Und jetzt haben sie irgendwie so einen Post geschrieben und stellt sich raus, sie schaffen es nicht. Genau, sie haben dann eben gesagt, ja, das Problem ist eigentlich, dass da so ein hoher Turnover ist. Bedeutet, Leute haben einen Server für 3 Monate und kaufen sich dann einfach einen neuen, weil der ein bisschen besser ist oder wollen einfach einen neuen, weil sie eine andere Hardware wollen. Und ja, jetzt hören sie einfach auf, die Server so weiter zu verkaufen und strukturieren das irgendwie um, weil sie irgendwie nicht mehr hinterherkommen mit dem. Also sie haben zu viele Server, die keiner mehr will. Und sie haben zu viel, also Probleme da irgendwie diesen konstanten Durchsatz beizubehalten. Und da haben sie ein bisschen was drüber geschrieben und haben dann gesagt, ja, und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Ruhe und neue Server bestellen wird jetzt erstmal für irgendwie 1-2 Wochen nicht so sein. Und dann
überlegen ja, wir schauen und wir mal. Dann machen wir es irgendwie anders vielleicht.
Ja, also OVH hat irgendwie, meint irgendwas anderes machen zu müssen.
Ja, ich meine, gut, wenn sie kein Geld verdienen oder nicht genug, dann müssen sie halt was anderes machen.
Ist ja, schon okay. Ist wohl nicht genug dann.
Genau. Ist wohl nicht ausreichend, was sie an Geld machen. Und ich meine, bevor sie ganz pleite gehen, ist doch besser, sie überlegen sich vorher was. Nicht, ja. Dass man dann plötzlich dasteht und sagt, wir machen morgen zu, weil...
Ihr habt zu viele Server gekauft.
Ihr pleite, genau. Ihr habt dummerweise zu viele Server gekauft.
Richtig. Okay. Ja. Lambdas sind in Java 8... Also jetzt, also so richtig, also so, hey, wir haben jetzt Lambdas, Java. Die so sehen sie aus und überhaupt.
Wer macht denn noch Java?
Weiß ich auch nicht.
Tatsächlich viele.
Ja, Inder.
Zu viele.
Inder. Viele Inder.
So viele.
War das ja, alles,
Inder,
alles was
Kinder statt Inder? Nee.
Nee. Alles, was irgendwie...
Compliance haben wir gelb.
Ey, dafür kriegst du jetzt echt den dunkel-orangen.
Ich hab schon gedacht, rot.
Alles,
die ganzen Wahlsprüche, wir sind noch kurz vor der Wahl, deswegen, sorry.
Ja. Alles, was irgendwie so Enterprise-Software ist, ist größtenteils in Java geschrieben.
Alles ja. Enterprise.
Also so der ganze große Enterprise-Scheiß, den keiner mehr anfassen will. Und dann hier
so, was auf so Telefon läuft.
Ja, aber...
Android. Ist traurig. Auf jeden Fall gibt es dann bald da auch Lambdas und dann sehen komisch aus und ist auch alles immer komisch. Aber
ich weiß gar nicht, wo die sind. Das sind die Dinger, oder? Ja, diese
mit dem Pfeil.
Kringelpfeil.
Okay. Also du machst quasi, wie sieht das aus? Wie kann man das beschreiben am besten?
Klammer auf, Klammer zu, Pfeil nach rechts und dann irgendwie, was du dann halt.
Ich wollte eigentlich einen lustigen Vergleich jetzt machen, aber schön, dass du es verklagt hast.
Das super Pleidi, echt.
Echt, ja. Jetzt geh einfach nach Hause.
Und die hat man abgegeben im Chat.
Ja, die haben wir abgegeben, echt.
Aha, keine Ahnung, sieht aus wie ein Aske-Penis.
Ja, das also halt quasi, nicht. Ja. Irgendwas Lustiges.
Ja, auf jeden Fall haben sie es jetzt endlich mal geschafft. Die wollten Java 6 wollten sie es eigentlich schon reinbringen. Dann haben sie 6 nicht geschafft, aber 7 aber auch nicht. Und jetzt sind sie bei 8 und dann...
Haben sie es jetzt endlich mal gemacht. Haben sie gedacht, leck mich an.
Ja, wir richtig. Machen das jetzt. Ich meine, die hatten ja vorher schon in 7 irgendwie 4 konkurrierende Implementierungen. Die waren schon alle komplett fertig und komplett durchdesignt. Alle so, ich weiß aber nicht. Komisch. Auf jeden Fall sind jetzt Lambdas in Java. Was cool ist.
Ja.
Okay. Makefu, Roboterliebe.
Man soll sich nicht in seine Roboter verlieben.
Ja, besonders nicht im Krieg. Beziehungsweise es geht um...
In die gegnerischen Roboter? Nee, was?
Nee, in die eigenen Roboter. Also es geht wirklich darum, in dem Artikel geht es darum, dass es wohl so ist, wenn du im Krieg quasi so einen Roboter hast, zum Beispiel so einen Minenentschärfungsroboter oder sowas, dass du dann quasi emotional zu ihm einen Kanal bildest und wenn das Ding dann kaputt geht...
Kannst du einen Roboter channeln?
Ja, genau. Du kannst quasi... channelst quasi in den Roboter rein. Und wenn der gesprengt wird, dann fühlst du dich auch selber schlecht, obwohl das eigentlich nur ein Roboter ist und du kriegst einfach einen neuen Roboter, der genau das gleiche ist, sogar cooler und hat irgendwie mehr CPUs oder so. Und
mehr Arme?
Mehr Arme. Zum Beispiel, er hat irgendwie 10 Arme anstatt nur 5. Und trotzdem ist es quasi nicht mehr dein alter Roboter. Es ist wie so ein Haustier quasi.
Aber es geworden ist doch okay.
Das sowas
ist,
wie K9.
Ja. Deswegen sind wir Menschen noch Menschen, weil wir uns in andere hineinfühlen können.
Auch ja, aber es ist nur Roboter sind. Ja halt ein Roboter. Und meinst du, das ist was Gutes?
Das ist was Gutes, ja.
Was ist, wenn der Roboter das ausnutzt? Dass du dich quasi nicht liebt hast.
Ja, Skynet!
Ja, oder du lässt ihn keine Bomben mehr entschärfen, weil du ihn magst.
Ja, so, genau.
Nee.
Ja, aber du bist beim Bomben entschärfen vorsichtig, statt da einfach drüber zu rollen und zu gucken, ob er nicht einfach in die Luft sprengt, die Bombe.
Also ich glaube, so ein Roboter, der kostet halt mal ein paar Millionen Dollar.
Also die Dinger, also was die da haben, das sind so Minenentschärfungsroboter und das Ding kostet keine paar Millionen Dollar.
Ja, okay.
Also das Ding, ja. Ne? Das hat irgendwie einen Arm, um auf die Mine drauf zu schlagen oder so. Sieht immer so aus.
Oder eine Schippe, um hier
auszubuddeln. Aber ich kann mir das auch schon vorstellen, weil es ist dann quasi wie so Haustiere und ist ja auch schade, wenn ein Haustier stirbt.
Wenn du eine Katze zum Entschärfen von Bomben
schickst. Dann hast du was falsch gemacht einfach.
Also es sei denn, man hasst Katzen wirklich, dann
nee, das ist auch nicht in Ordnung. Sorry. Das ist auch nicht in Ordnung.
Auch die Rasse Katze sollte man hier nicht außer Acht lassen.
Katzen sind eh faul und doof, die machen das eh nicht. Die machen eh nicht, was man ihnen sagt.
Dann nehmen halt Hunde.
Jedenfalls,
ja. Aber das war doch so keinen Sinn hier gerade. Sie sind total verwirrt. Auf so viele Arten.
In dem Artikel geht es genau darum, der beschreibt so, dass Menschen dann quasi attached zu diesen Robotern werden, obwohl die ja quasi eigentlich nur Roboter sind. Hm. Und Science-Dinge.
Science-Dinge, total gut.
Ihr habt letzte Woche gar nicht drüber geredet, über die große News, dass Nokia gekauft wird von Microsoft.
Doch, haben wir ganz kurz.
Was? Ich hab's nicht gehört.
Ich glaube, wir haben drüber geredet.
Haben wir
sogar über den E-Lob geredet irgendwie noch? Nee.
Also gut, ich habe die letzten 20, 30 Minuten habe ich noch nicht gehört.
Ja, damals gesagt, in den letzten 20, bestimmt. 30 Minuten ging es nur um Microsoft.
20, 30 Minuten lang eigentlich.
Ja. Ja. Also nicht, genauso aber. Lange, wie du es halt nicht gehört hast. Hat er direkt angefangen.
I seriously doubt it. Wir hatten ja die Woche davor noch irgendwie gewitzelt, dass der Elop jetzt irgendwie dann demnächst auf den Posten von Balmer hüpfen wird, vielleicht. Und irgendwie kurz danach war die große Ankündigung.
Als ob wir es gewusst hätten.
Ja, wir haben es gewusst. Tief in unserem Inneren, in unseren Eingeweiden.
Tief in den Robotern.
Also tief in unserem Inneren haben wir ja schon seit Elop zu Nokia gegangen ist, vermutet, dass das ein trojanischer Manager ist.
Das war auch ganz cool, weil die Nokia-Aktien sind irgendwie 30% hochgegangen an dem Tag.
Und du hast welche gekauft?
Ich hatte welche. Ich habe gedacht, Nokia, die machen eigentlich ganz nette Handys. Kaufst du mal irgendwie welche? Und die waren ja irgendwie spottbillig und schlecht. Ja. Und dann ging es auf einmal so, pui, und ich so, und tschüss. War ganz nett. Ja. Und als Unterstern Nokia baut Android Phones?
Ja, Nokia baut Android Phones.
Jetzt wieder, weil sie ihr ganzes Business verkauft haben.
Ja. Nein, das war, also ich meine, sie hatten irgendwie einen Plan B, weil irgendwie ja die Windows-Phones irgendwie nicht so gut laufen. Und sie haben jetzt schon Prototypen, 10.000 Stück werden gerade in so einer chinesischen Fabrik.
10.000 Prototypen?
Ja.
Verschiedene?
Nein.
Okay, ist gut.
Glaubst du, die werden tatsächlich noch irgendwann ausgeliefert?
Ich vermute jetzt, nachdem der, also ich meine, die Aktionäre müssen natürlich noch zustimmen. Von Nokia, dass...
Ja klar, weil die auch Nein sagen werden.
Genau, die werden wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber trotzdem ist es gerade so, dass Nokia einige oder zumindest 10.000 Android-Phones baut. Ich glaube auch nicht, dass sie verkauft werden.
Oder auch nicht. Also der zweite Link hier, den ich da gerade reingepackt habe, ist zu Teltarif. Die sagen, die hatten es eigentlich vor 2014, hätten Android-Lumias auf den Markt kommen sollen.
Die werden jetzt auf jeden Fall produziert. Vielleicht werden sie danach gleich verschrottet. Ich meine...
Ja, da flasht der Windows drauf, ist ja nicht so wild.
Oder so. Oder sie werden halt verschenkt. So jede neue Microsoft, die kriegt.
Developers.
Drum tanzen.
Ja. Total gut.
Gab's da nicht auch die Geschichte von dem einen Entwickler oder Manager von Nokia, der dann selbstständig sich gemacht hat und mit irgendwie ein paar anderen Nokia-Leuten jetzt.
Stimmt,
was
ja.
gemacht, was in Nokia mit Y geschrieben oder sowas.
Irgendwas also, komisches gab es da, aber ich weiß auch nicht mehr genau.
Was aber auch Android-Phones waren dann. Aber ich finde die Geschichte gar nicht mehr, deswegen ist quasi weg.
Aber es gibt noch so ein paar andere Nokia-Leute, die so eine Firma gegründet haben und jetzt die nächste Telefone rausbringen. Jolla.
Jolla.
Es gibt und immer noch Jolla.
Ja, die kannst du jetzt in Finnland gerade bestellen.
Hm, Finnland.
Oder? Pre-Order.
Gibt's Finnland wirklich? Sind wir uns da sicher?
Ja, doch, ja. Mhm.
Okay.
Also, ich weiß nicht, wer hat das reingeschrieben? Ich habe es nicht reingeschrieben.
Ich weiß auch nicht.
Bestimmt.
Flydi, warum?
Nee.
Das ist braun. Das ist meins.
Was?
So,
Was piept hier eigentlich so komisch?
Dein Computer.
Anyways. Ich bin's nicht.
Jetzt hört auf.
Oh. Keine Ahnung, ein Handy, aber egal.
Hat reingefunkt.
Ja, Selfish, was?
Genau, also Jolla bringt jetzt irgendwie, hat nochmal geupdatet irgendwie die Specs. Android-compatible soll das Phone jetzt total sein. Oder ihr neues OS.
Das heißt, du kannst Apps von Android
drauf laufen lassen, genau.
Guck mal, genau wie BlackBerry damals. Hat auch super geklappt, ne?
BlackBerry gibt's ja immer noch. Die bauen jetzt bloß 40% ihre Leute.
Ja, aber das Playbook, erinnert euch noch?
Ja, das Playbook.
Das konnte Android-Anwendung ab.
Ja, ich hatte das Playbook mal in der Hand und habe damit mal rumgespielt. Macht keinen Spaß. Nee, das war vom Formfaktor her wie so ein komisches Navigationsgerät und also wie so ein Navi, was man sich ins Auto hinklemmt und ich glaube, mehr konntest du damit auch nicht machen. Doch, konntest, glaube ich, E-Mails empfangen, wenn du ein BlackBerry-Handy damit gekoppelt hast, weil irgendwie konntest du...
Sonst ging's nicht, ja,
okay. Ja, du konntest, glaube ich, keine E-Mails damit direkt abrufen.
Das kann dieses Jolla-Phone alles, also...
Wow, es kann E-Mails direkt abrufen. Not bad.
Und telefonieren wohl damit.
Not bad.
Also
und sogar telefonieren. Holy crap, ist ja fast wie ein echtes Telefon.
Ja, es wird ein
es
echtes
gibt,
Telefon.
Es gibt aber Sie sagen, keinerlei Apps, ne?
Der Android-Apps. Doch, alle Android-Apps.
Doch, die und die alten Migo-Apps. Maimo Migo-Apps.
Ah, ja, gut, dann.
Ja, super. Da hat zum Beispiel ein Twitter-Client, der nicht mehr funktioniert. So praktisch.
Ja, das ist auf jeden Fall gut.
Ich denke mal, dass da schon einige Open-Source-Entwickler noch dran sind.
Oh, und, super.
Nicht die schlecht. Ihre Apps nicht darauf schlecht. Portieren.
OpenOffice, endlich.
OpenOffice. Genau, natürlich brauchst du ein Office auf deinem Telefon.
OpenOffice direkt drauf portieren.
Genau.
LibreOffice.
Ich
weiß gar nicht, hatten wir das letztens mal in der Sendung, irgendjemand von uns hatte doch mal die Idee, dass wir sowas wie ein Kickstarter machen sollte, nur umgekehrt, für Software, die dann sterben soll, weil es so ein,
Scheiße,
dass du kannst es 100€ spenden, wenn du willst, dass OpenOffice stirbt.
Ich glaube, es reicht nicht, da brauchen wir mehr Geld.
Ja, nee, wenn das ganz viele Leute machen, dann klagt man die halt weg.
Kauf mal Patente ein hier, Software-Patente und dann genau. Verklagen wir die einfach.
Wenn du jetzt irgendwie Schmerzen mit irgendeiner Software hast, dann
werden die weggeklappt. Bam, den Banhammer gibt's dann. Band, direkt aus dem Urkeband.
Pipen wir den CVS-Server direkt nach der F0, der da läuft.
Genau, sowas. Ja, die Frage ist halt, wie kommt man da bei Jolla an Apps?
Nein, die werden auch so einen App Store haben.
Ja, was gibt's da dann für Apps? Gibt's dann irgendwelche nativen Nichts. Apps oder gibt's da Android Apps oder gibt's da beides? Oder?
Das ist, glaube ich, noch nicht ganz raus. Also das habe ich jetzt zumindest nicht gelesen.
Und die Sache ist halt die, ich glaube halt die meisten, die gehen dann halt doch dahin, wo die User sind und gehen dann halt in den Apple Store, in den Google Play Store.
Kannst du auch gleich ein Android holen, dann meinst du?
Ja, genau. Und dieses Managen von Applikationen in 1000 Stores, gerade wenn es eine Open-Source-Anwendung ist, das ist furchtbarer Schmerz. Und ich weiß nicht, ob es da tatsächlich dann irgendwann mal eine signifikante Auswahl von Apps geben wird, die man dann tatsächlich auch benutzen will.
Ja. Also ich meine, auf Migo gab es ja schon einige und es soll...
Die Betonung liegt da drauf, die man benutzen möchte.
Nee, einige. Einfach nur einige.
Einige Apps.
Einige so viele.
15 also auf, Apps.
Nee. Also auf Maemo weiß ich noch, damals gab es da extrem große Menge. Die hatten viel, aber dann gab es ja schon die Transition.
Das sind dann halt irgendwie Ports von irgendwelchen Linux, also normalen Linux.
Es waren auch teilweise Eigenentwicklung. Extra.
Teilweise. Teilweise.
Drei Stück. Aber vieles waren dann halt tatsächlich schlechte Ports von irgendwelchen Linux-Anwendungen, die halt nicht ordentlich per Touch bedienbar waren und furchtbar aussahen.
Kannst du Quake 3 draufspielen?
Bestimmt. Das bestimmt.
Auf jeden Fall.
Das geht wahrscheinlich schon.
Also das Jolla-Phone soll noch Ende dieses Jahres irgendwie rauskommen. Und muss man mal gucken. Also ich meine, die Gestenbedienung war, das sah ja gar nicht schlecht aus auf den ganzen Videos, die Jolla so gemacht hat.
Ja, ist auch lustig, dass du dann Videos beenden kannst und die spielen dann im Hintergrund weiter. Dann drehen so wahrscheinlich die ganzen so User total durch. Oh Gott, warum hört es nicht auf? Es hört einfach nicht auf.
Und du machst da aus Versehen noch eins an und dann hast du einfach zwei und die gehen die ganze Zeit.
Das ist gut, dafür hast du einen großen Akku.
Ja, aber super kleines Display und alle Leute ragen da in den Kommentaren super hart. So, oh mein Display. Gott, die haben irgendwie
4,5 Zoll, das ist doch...
Nee, ich meine von den Pixels. Die haben irgendwie nur 960 mal 540, ich weiß nicht, ist es wenig?
Nee, ich glaub, das du hast es auf einem 15-Zoll-Monitor, warst du glücklich, wenn du es bekommen hast.
Ja, nee, ich glaube, die Auflösung ist okay. Nee, auf den Röhrenteilen konntest du ja alle Auflösungen fahren.
Alle.
Das war egal.
Was kostet denn jetzt so ein Gerät?
Das gibt's ja nicht.
Auf einem 1000.
Also in vielen Ländern gibt es jetzt wieder irgendwie, aber da kannst du es irgendwie vorbestellen.
Ja, vorbestellen zählt nicht.
Ah. Hier, 399 kostet wohl, sagt einer in den Kommentaren.
Das wäre noch machbar. Okay, also neues Jollaphone, vielleicht guckt man drauf. Wenn ihr nicht Apple oder Android wollt, dann wäre das ja mal auch was. CyanogenMod, die haben jetzt eine Firma gegründet.
Genau, die sind jetzt Cyanogen Inc.
Genau.
Corporate.
Ja.
Das heißt, sie sind jetzt evil geworden, weil sie Geld verdienen wollen.
Nee, gibt ja kein Geschäftsmodell.
So, ja. So praktisch. Ich mein,
aber sie haben schon mal 7 Millionen Dollar eingesammelt dafür, dass sie kein Geschäft... Ich finde, es ist eine große ABM-Maßnahme. Das ist total gut. Wir nehmen einfach mal Geld ein und machen was.
Ich weiß, was die gemacht haben. Die haben einfach gesagt, die sind zur NSA gegangen, wir bauen euch alle Backdoors ein, die ihr haben wollt.
7 Millionen.
Kein Problem. Genau. Und dann haben die gesagt, jo.
Ich glaube, das macht Google schon alleine. Da hätten sie nicht Cyanogenmod.
Nee, doppelt, weißt du, doppelt
Backdoors. Aber du kannst jetzt Cyanogenmod direkt demnächst aus dem Play Store laden.
Ja, was?
Cyanogenmod?
Komisch ist, weil du musst
kannst deine Routen direkt quasi.
Ja, die meisten musst du ja noch routen. Ist
ja, ich glaube, die meisten haben ja so Exploits, die du dann direkt fahren kannst, indem du auf eine Webseite gehst.
Ja.
Und das ist dann quasi so, click here to root your phone und dann click here to install Dings und dann verkrippelt er deine Dings.
Nee, ist aber tatsächlich so, es gab viele so Android-Root-Geschichten, die du dir tatsächlich aus dem Play Store runterladen konntest, und die haben irgendwie lokale Exploits ausgeführt, haben dir Root gegeben und dann irgendwie
die Installation
drauf geflasht. Ich weiß nicht, CyanogenMod habe ich mal benutzt, als ich auf meinem G1 keine aktuellere Android-Version als
1.8 oder
1.6 als 1.6 benutzen konnte. Und das ging dann irgendwie bis Android 2.0 halbwegs gut, aber ist ständig abgestürzt und plötzlich das hatte dann halt, also zumindest bei mir vor diversen Jahren.
Vor x Jahren, das ist ja jetzt nicht mehr so.
Ja, aber das hatte halt schon diverse Stabilitätsprobleme und so weiter.
Aber das war auch echt scheiße halt.
Ja, klar. Ich meine, das war das erste Android-Telefon, was man so irgendwie bekommen konnte, das G1, und klar, das hatte alle Kinderkrankheiten, die man sich so vorstellen kann.
Das war quasi das Kind. Ja.
Und die Cyanogenmod-Leute wollen jetzt irgendwie also ein paar neue Sicherheitsfeatures einbauen, Datenschutzfunktionen.
Sie wollen SE-Linux auf Android portieren.
Ponieren?
Ponieren.
Ponieren.
Ja, genau, einfach mal SE-Linux auf Android ponieren.
Ja, SE-Linux ist ja quasi schon da, das muss man gar nicht mehr so viel machen. Aber SE-Linux, wenn man das richtig benutzt, geht das bestimmt auch, aber wenn du das halt normalerweise auf deinem Server hast, das ist ein riesen Cancer.
Ja, naja, vor allem du musst ja immer die ganzen Regeln mitbringen und wer guckt dann über die Regeln drüber, wenn du dann was...
Wer überwacht die Überwacher?
Ja, wenn du dann wieder was aus dem Market Play Store lädst, was seine eigenen Regeln mitbringt, dann...
Nee, die Regeln sind ja quasi die Permissions, die du ihm gibst. Das geht ja schon, also das kann man sich auch gut vorstellen. Also das ist auch so...
Wobei ich finde, also es ist schon mal recht cool, weil die ganzen Leute, die bisher diese Android-Betriebssysteme hergestellt haben, so, keine Ahnung, Samsung oder Motorola mit dem Motoblur, das war ja alles durch die Bank weg scheiße und hässlich.
Wobei man muss da doch auch dazu sagen, der Gründer von CyanogenMod, der ist ja...
War bei Samsung.
Der ist ein paar Jahre lang von Samsung angestellt gewesen oder geworden.
Ja, gut, aber auch erst, nachdem er das Hacken überhaupt angefangen hatte. Und also insgesamt finde ich schon ganz nett, dass mal Leute eine Firma gründen, wo deren Produkt jetzt schon freiwillig von anderen benutzt wird.
Mhm.
Also keiner macht sich freiwillig irgendwie so ein komisches Motoblur, wie heißt denn bei Samsung?
Samsung Cancer Phone.
Ja.
HTC Sense.
HTC Sense, Samsung Cancer Phone. Das macht sich keiner freiwillig drauf. Und normalerweise die CyanogenMods, die waren schneller als alles, was du so standardmäßig drauf bekommen hast. Die waren aktueller. Und sie hatten halt immer auch wieder nette Features, die irgendwie sinnvoll waren.
Ja. Und jetzt kommen noch weitere Features hinzu und zusätzlich, sie wollen irgendwie so ein Account, das du irgendwie hast, wo du dann Phone wiederfinden kannst.
Ich meine, also das ganze Sache ist halt Open Source, was schon recht cool ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die dafür aber auch Geld verlangen können.
Ja, wäre auch okay. Also ich meine, wenn du eine Firma aufmachst, musst du ja irgendwo das Geld herkriegen. Entweder machst du es über scheiß Werbung, ja, was irgendwie keiner will, oder machst dann hier, was weiß ich, wenn sie ihre Accounts anbieten wollen und darüber irgendwelche Services anbieten, die irgendwie Mehrwert generieren, dann musst du es halt darüber machen.
Ist eben auch die Frage, wie viel von den Nutzern jetzt irgendwie so 16-jährige Wallpaper-Fetischisten sind, die für das niemals Geld ausgeben würden.
Ja, oder, ja, ja, es ist eine... Also, vielleicht müssten sie früher oder später dann tatsächlich noch eigene Hardware bauen. Das ist ja das, wo Apple stark ist, wo Microsoft mit Nokia jetzt kommt.
Oder sie Hardware und, ja. Und ist eben die Frage, ob sie es lizenzieren können, dass sie einfach so HTC sagen, hey, wie wär's, ihr müsst euch selber machen.
Oder sowas,
machen.
Oder sowas vielleicht.
Ihr könnt unser Zeug jetzt verwenden.
Oder, genau, oder lassen es lizenzieren es oder lassen es kaufen.
Aber das ist halt auch schwer zu sagen, weil normalerweise diese ganzen Hersteller, also gerade die großen Samsung und so weiter, die wollen ja dann auch alle immer, ja, wir wollen ein Ökosystem machen und dann gibt's den Samsung Blaster drin und das ist ja alles Zeug, das du nicht willst. Das ist ja das Coole an Cyanogen, dass du quasi den Standard Google Store da drauf kriegst, so ein bisschen über Umwege.
Ja.
Und ja.
Also du kannst quasi dein Phone benutzen, wie du es normalerweise tun würdest, aber du hast halt dann die ganzen Bonus-Features, die halt der Mod mitbringt.
Genau.
Das ist schon ganz.
Ja, aber wird interessant, wo das hingeht.
Ja, man, cool. Man kann ihnen auf jeden Fall viel Glück wünschen und ich meine, 7 Millionen Dollar muss man auch erstmal verbrauchen. Wenn man nicht so viele Leute anstellt, dann braucht man da, kann man da eine Weile rumentwickeln und sich's gut gehen lassen. Und wenn sie weg sind, dann entweder hat man ein Geschäftsmodell oder man lässt es einfach und macht es wieder in seiner Freizeit und sucht sich einen neuen Job.
Richtig.
Also ich meine, ich sehe da jetzt auch noch kein großes Geschäftsmodell, außer man macht es halt irgendwie mit Mehrwert, aber dann hast du recht, wer macht das, die Leute, die Android so verwenden, die werden sich nicht nochmal extra irgendwie einen teuren Service dazu kaufen. Sehe ich auch nicht.
Ja.
Naja, schauen wir mal. So, dann Arch Linux macht irgendwelche Dinge wieder kaputt.
Oh ja, schon wieder. Aber immerhin haben sie es jetzt in die Release Notes geschrieben, dass es wieder mal kaputt geht.
Was
in diesem Release machen wir Sachen kaputt.
In diesem Release machen wir Dinge kaputt. Und zwar etc.sysctl.conf, das kennt man vielleicht noch, wo man diese ganzen Kernel-Bonus-Parameter reintut. Gibt es jetzt nicht mehr, sondern ihr müsst es in etc.sysctl.d und dort irgendwie 90 bla 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 kernel.conf nennen.
Ja, damit das dann zum Schluss geladen wird.
Genau.
Mhm.
Oder halt am Anfang, je nachdem, was ihr macht. Kann ja auch sein. Genau, weil das ist jetzt per Default einfach nicht mehr diese Bonus-File, sondern bloß noch den Bonus-Ordner, wo man es dann reinmachen muss. Und wenn ihr das nicht verkackt, dann fährt euer Server auch wieder hoch.
Mit viel, viel Glück, ansonsten müsst ihr halt ins Rechenzentrum fahren und
ja, ansonsten geht ihr einfach
drücken.
Nee,
da gibt es ja so serielle Konsole.
Genau. Also das Wichtigste ist, bevor ihr irgendwas macht, wenn euer Server verreckt ist, geht ins IRC und macht, okay, wird hier was kaputt gegangen, könnt ihr mir helfen? Und dann sagen alle, nee. Und dann habt ihr quasi die
Arc Linux Experience.
Dann habt ihr auch die Arc Linux Götter quasi besänftigt, indem ihr geweint habt, eure Tränen quasi von unschuldigen Kindern, was ihr ja seid, dann geopfert.
Richtig. Und wenn ihr wirklich Hilfe wollt, dann geht es nur auf zwei Arten. Entweder ihr müsst euren Nick Lisa nennen, das ist die eine Art.
Nur Lisa
nennen und sagen, Leute,
wenn
er
schon vergeben
kaputt
ist, dann wollt ihr Lisa 1.
Nee, dann wartest du da, bis der andere Lisa mit seinem Zeug fertig ist.
Ja, nee, oder dann machst du halt Lisa 98 oder so.
Nee,
das geht nicht. Das kenne ich schon. Du musst Lisa sein.
Ja,
das
okay.
Ist quasi ein harter Regex, der nur auf Lisa matcht.
Macht Sinn. Oder du sagst dann einfach, mein Ubuntu-Server ist so viel cooler als mein Arc-Server. Mit Arc kann man nie Sachen machen. Und dann sagen die, man kann mit Arc alles machen. Sagst
dann
ja,
zeig's mir.
Genau, so fucking, aber mein Sys-Control ist auch kaputt. Und dann sagen die, das war bei Ubuntu noch nie. Und dann reparieren sie es für dich live.
Ja, aber da musst du auch irgendwo hingehen, wo die dann auch rumsitzen, um dich quasi zu ownen.
Richtig. Quasi zu Arc. Nee, keine Ahnung. Der Nupsi fühlt sich komisch an, aber ist okay.
Ja, also du musst dann direkt am besten in deinen lokalen Hackerspace gehen und genau das sagen, was der Marc gerade gesagt hat.
Richtig.
Weil dann ist auf jeden Fall geholfen für dich. Und zwar für die nächsten zwei Tage, wo die da drin sitzen und das Ding fixen.
Muss man Kernel neu kompilieren, ist normal.
Aber das gehört dazu.
Richtig. Mimimi, Ingo.
Ja, ich muss mal Mimimi leider vorziehen, weil sonst passt das Thema danach nicht mehr ganz. Ich habe mein iPhone ist hops gegangen. Also verloren oder geklaut oder... Ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung.
Nee, aber du hast dich jetzt auch schon die ganze Zeit lustig gemacht über alles und jetzt lustig ist auch über dich.
Ich mache mich überhaupt gar nicht lustig. Nein.
Na gut. Hast du ihn über Van Gogh lustig gemacht?
Ja.
Finde ich nicht lustig.
Van hat sein Ohr abgeschnitten. Über den muss man sich lustig machen.
Ja, ihm war danach.
Ihm war danach,
echt. Was hast du? Ihm war danach einfach.
Mir war nicht danach, mein iPhone zu verlieren. Trotzdem ist es weg.
Vielleicht war der unterbewusst danach.
Du meinst, ich wollte mich einfach von
Apple... Wo warst du denn, Ingo, dass du dein iPhone verloren hast?
Ich war in Italien im Urlaub.
Aha.
Daran liegt's. Aha,
daran liegt's.
Nicht nach Bailout gemacht wieder.
Bailout. Ja, apropos, ich find Europa total gut. Also Europa ist total prima, weil man fährt einfach nach Italien und bezahlt mit dem gleichen Geld wie hier. Mhm. Du weißt, was alles kostet.
Sprechen aber alle nicht deine Sprache. Nach wie vor kein Deutsch. Mhm.
Also da, wo
also
ich war,
wenn da Europa nicht gescheitert ist, dann weiß ich auch nicht.
Also da, wo ich war, haben ziemlich viele Leute Deutsch gesprochen. Das glaubst du gar nicht.
Und trotzdem haben sie Handys geklaut?
Ja,
unglaublich.
Trotzdem
das ist ja verrückt, aber es sind doch Deutsche.
So crazy.
Nee, es sind da keine Deutsche.
So crazy. Ja, wenn die Deutsch sprechen können.
Nicht nee, Deutsch. Es sind hier, die Deutsch sprechen.
Oh, mhm. Komisch.
Warst du denn da Mallorca, oder?
Nee, Gardasee.
Ah ja.
Ja gut, da.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt dieses iPhone-Klauer-Bande.
Hast, ja, du, hast du den schon gemeldet, zumindest?
Nee, genau. Ich hab's noch nicht
bei der deutschen Polizei.
Dann melde es doch einfach mal, dann kann Apple sicher das Ding irgendwie, die Aktivierung stoppen.
Das habe ich mich gefragt. Ich habe das auf der Webseite nicht ganz, also es gab nirgendwo, wo du das so eintragen konntest. Da gab es zwar eine Hilfeseite bei Apple und da stand aber nur, sie können hier rausfinden und es dann der lokalen Polizei melden. Ich habe zwar bei der lokalen Polizei nachgefragt, irgendwie ein paar Mal, ob das gefunden wurde oder abgegeben wurde. Was
du musst direkt als gestohlen melden.
Nicht passiert ist. Ja, was bringt mir das dann?
Dann ist es als gestohlen gemeldet.
Ja.
Dann kannst du nicht.
Von der Steuer abmelden.
Ja, so. Genau. Ich habe keine Versicherung dafür. Also weg ist weg. Das ist dann auch egal, ob es irgendwie gestohlen gemeldet ist oder nicht. Also man könnte höchstens mal gucken, ob man irgendwie Apple sagen
Remote
könnte.
Remote wipen könntest du es noch?
Wenn es angewiesen wäre, dann könnte man das machen.
Mach mal dein Handy nicht an.
Es war an, zu dem Zeitpunkt, als ich es verloren habe und als ich dann im Hotel war und im Internet geguckt habe, war es leider nicht mehr an. Sonst
zeigt dir die letzte An-Position auch nicht?
Leider auch nicht. Du siehst nur, ich will ordnen und dann sagt er dir, ist getrennt. Dann denkst du, ich habe mir noch extra Internet gekauft. Also es hätte auch, er hätte es wirklich sehen müssen. Mhm. Es war also eingebucht und mit Internet versorgt und allem, pipapo, aber es war nicht mehr an.
Ja, die Diebe werden halt auch schlauer.
Ja, der Akku, das Telefon aus,
der Akku war auch voll, also daran kann es eigentlich auch nicht gewesen sein. Wenn, dann hat es tatsächlich jemand direkt ausgemacht.
Oder es ist in Gardasee gefallen.
Oder es ist irgendwo runtergefallen und es ist irgendwie kaputt gegangen. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich
nicht. Oder jemand hat einen Akku rausgenommen.
Richtig.
Geht ja bei mir auch nicht mehr.
Ja, das ist irgendwie extrem ätzend. Also ich meine, man hätte ja auch sagen können, ja, nee, du hast es mit Absicht gemacht, weil irgendwie zwei Tage später hat irgendwie Apple neue Telefone vorgestellt und du wolltest bestimmt das Neue haben.
Jetzt kommt raus.
Ja,
nee. Unterbewusst wolltest du das Neue haben.
Ja. Meinst du?
Wir wollen alle das Neue haben, unterbewusst.
Also ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, scheiße, die sind einfach zu teuer. Also das macht keinen Sinn.
Es hat keinen Sinn oder es kann keinen Sinn ergeben.
Ja, ich weiß, aber da man das in Deutsch trotzdem aus dem Englischen nimmt, does not make sense, kann ich das trotzdem sagen.
Nee, ja, doch. Du kannst es schon sagen, was dann falsch. Nee. Das ist halt Kacke auch.
Nein. das kannst du schon machen, ist dann halt scheiße, ne? Nein, ich kann das trotzdem machen, weil es garantiert mittlerweile so auch im Duden drin steht. Wenn das alle Leute so machen, ist das nämlich wieder richtig.
Dann gucken wir es mal nach.
Ja, dann guck doch mal nach in der Zeit. Wo war ich jetzt? Achso, ja, das. Ich habe dann natürlich gedacht, ja, ich meine, die Analysten hatten ja irgendwie alle gesagt, boah, ja, Apple bringt so ein Billigphone raus. Was haben sie gemacht? Das Billigphone ist irgendwie 100 Euro billiger als der
fucking
Rest.
Das Analysten.
Macht, das macht
ist kein Billigphone. Glaub doch den Analysten nicht.
Ja. Ja. Das ist aber
Analysten glauben, die haben immer Unrecht. Sonst hätten sie sehr viel Geld.
Sonst hätten sie nicht Anal im Namen.
Richtig.
So einfach ist es.
Siehst du, Felix hat es wieder rausgefunden. Ja, nee, es stimmt schon, ist sehr teuer. Also ich kaufe es mir auch in Deutschland nicht, das 5S. Ich kaufe mir das woanders, dann ist billiger.
Ja, ja. Also wäre dieses iPhone C jetzt irgendwie für 399 oder so im Store gewesen.
Warum sollte man das tun?
Weil ich es dann gekauft hätte und ich stehe repräsentativ für eine große Gruppe, die dann Telefon kaufen
würden. Die kein Geld haben.
Ja, die gerade kein Geld haben und sich vielleicht ein iPhone kaufen würden. Und da sie es nicht gemacht haben, werde ich jetzt gezwungen sein, auf Android zu wechseln oder irgendwo anders.
Nexus
zu wechseln.
Oder?
Ich bin gespannt.
Ich habe ja schon zwei Wochen Android-Erfahrung in meinem Leben gesammelt. Oder drei. Und
hast du dir für 190 das Nexus 4 gekauft?
Nee,
hab ich oh, das hätte man machen sollen. Das war nämlich echt scheiße, bin ich.
Ja, es, ja.
Du hast da halt noch nicht gewusst, dass du da dein iPhone verlierst, meinst du?
Ja, gibt es nicht mehr, oder?
Nee, das ist
nee, das Vierer, das Vierer ist, das Vierer ist weg.
Oder jetzt genau. Bestellen? Klick mal drauf. Nee. Vielleicht geht's.
Nee, also es stand, dass es nicht mehr geht. Nee, ist
verloren. Ja, out of inventory.
Das Fünfer soll ja, oder wie auch immer sie es nennen, soll ja auch demnächst rauskommen, irgendwie jetzt im Oktober. Ja, also Apple wird mich jetzt als Kunden einfach mal verlieren, weil ich hab einfach keine 600-700 Euro übrig. Oder man, wenn, dann will man ja gleich die Bonusvariante irgendwie 64 Gigabit gut. haben.
64 Gigabit. Holy die kriegst du auf jeden Fall. Auf jeden Fall 64 Gigabit.
Gigabyte. Und die kostet da was? 900 Euro?
Ja, ist scheiße teuer. Ja gut, das zahlst du ja auch, wenn du einen Vertrag holst. Da ist es halt subventioniert.
Das macht es nicht besser. Das macht es einfach nicht besser.
Ja. Ja gut, aber Ingo hat das mit dem Vertrag ja bisher auch gezahlt.
Ja,
genau. Also gut, ich habe mein iPhone halt bei O2 geholt, da kannst du das halt, da zahlst du dann, weiß ich nicht, 30 Euro im Monat über 2 Jahre, kostet dann letzten Endes dasselbe plus Bonus-Moneys, plus Zinsen.
Ja, aber du kriegst halt Android-Phones, die genau dasselbe können für viel, viel weniger.
Dafür kriegst du halt dann nach 2-3 Monaten keine Updates mehr.
Das ist Quatsch. Nein,
wenn du so
ein Bullshit ist das einfach.
Ja, außer das ist Google.
Außer es ist ein Google-Phone, was... Bam, für immer Updates.
Nee.
Was, nee?
Nee.
Nee, ist aber...
Doch, früher immer Updates mit Cyanogen, also da schon, aber dann gehen halt andere Sachen nicht. Dann sagen sie, ja, dann irgendwie hast du dann Dropped Calls manchmal.
Ja, das ist bei Apple auch, Drop Calls. Also das ist,
ja, aber nicht wegen dem Firmware-Mod, das du da drauf gespielt hast. Ja, manchmal kannst du nicht mehr telefonieren.
Ja, nein, andere Sachen nicht machen. Also, ja, wie gesagt, wäre das so No-Brain, ich habe das gemacht, sorry.
Warum?
Langeweile hat hier.
Ingo hat Felix seinen Mate-Deckel
verkrebelt. Er hat die noch alle nach oben gebogen. Jetzt ist einfach eine Messerscheibe.
Ja, jetzt kann Felix... Also,
ja, erzähl doch weiter. Ich mache hier so lange meinen Deckel auf meine Clubmarke.
Wäre dieses iPhone geht nicht 5C so ein No-Brainer gewesen, hätte ich das wahrscheinlich einfach gekauft. Mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, Backup wieder eingespielt, scheiß drauf, ja.
Mhm.
Und so stehe ich jetzt einfach ein bisschen vorm Dilemma, weil das leiste ich mir einfach nicht. Und klar, es wäre jetzt entweder so ein altes Nexus 4 oder, was ich auch schon überlegt habe, Fairphone. Die kommen ja jetzt auch raus, die kosten auch nur 350 oder sowas.
Das ist ja, das 100% ist dieses,
faires.
Dieses so weit wie möglich fair, weil die Prozessoren komplett und sonst was werden ja auch dann in irgendwelchen komischen Werken in China gefertigt. Und
wäre auch eins mit Android oder tatsächlich warten, bis hier dieses Jolla-Phone rauskommt oder sowas.
Oder wartet auf das neue Nexus 4.
Nexus 4, 5, genau.
Was wird ich jetzt, nicht Nexus 5, ich hoffe nicht, das wäre noch größer dann.
Was ich jetzt habe, ist hier, ich habe mein altes Nokia N95 wieder reaktiviert.
Ja. Oh, geil.
Ja,
oh,
es funktioniert noch.
Und es hat 100 Jahre Akkulaufzeit.
Geile Kamera, ne?
Ja, ein 8 Megapixel, Carl Zeiss Optik, Autofokus, Superkamera, Bonuskamera. Ich war auch überrascht, wie gut das noch funktioniert. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, das Ding mit meinem Zarafa zu synken. Also ich sehe jetzt auch meine ganzen Kontakte, Termine, und alles auf dem Ding. Ich habe hier Apps installiert. Ich bin total begeistert, was du mit dem Gerät alles macht.
Kannst du jetzt auch deinen Twitter lesen?
Nee, Twitter-Account habe ich nicht gefunden, aber DB-Navigator ist drauf.
Wirklich?
Ja.
Hast du vielleicht auch PHP-MyAdmin dabei oder so?
Sieht halt total scheiße aus. Aber es geht. Auch hier WhatsApp kannst du auch drauf machen.
Gibt es Android-Handys nicht heutzutage für 12 Euro irgendwie? So die schlechten?
Ja.
Aber da hättest du nicht die Akkulaufzeit wahrscheinlich.
Das stimmt allerdings. Das Ding war gar nicht so schlecht.
Selbst die ganz, ganz billigen Samsung Android-Handys, die kosten halt immer noch 150 Euro und da ist ein 2 Jahre altes OS drauf.
Also ja, aber hier ist ein 3 Jahre altes OS drauf. Also ich habe tatsächlich auch noch ein Update.
Feature Pack 12.
Ja, ich habe tatsächlich noch ein Update für dieses Ding gekriegt von Dezember 2009.
Nicht schlecht.
Also,
nicht
schlecht.
Das ist ja
fast aktuell. Und was dieses Ding auch hat, der Klang, der hier rauskommt, ist unübertroffen.
Ja, weißt du auch warum? Naja. Weil das einfach ein dickes Teil ist.
Ja, da ist total, ich kann ja mal.
Ich
hatte das selber schon gut.
Also der Klang ist echt im Gegensatz zu das, was diese heutigen Geräte irgendwie machen.
Wobei, da fand ich das iPhone immer sehr gut. Also den Lautsprecher im iPhone, also die Lauten, weil ich höre mit dem Ding immer Podcasts, ich habe es in der Tasche und laufe so eine Wohnung rum und mache Dinge und das ist top. Also im Gegensatz zu allem, was ich bei Android bisher hatte, das war immer so leise und quäkend. Also,
aber gegen dieses N95 ist es echt...
Da kannst du vergessen.
Das ist echt alles kacke. Das sind hier Stereo-Lautsprecher, also rechts,
Stereo,
links.
Endlich.
Ja, endlich Stereo.
Das ist ein Hi-Fi-Erlebnis.
Das ist ein totales Hi-Fi-Erlebnis.
Das hört sich gerade...
Hi-Fi. Also ihr wisst gar nicht, so ein altes N95, total gut. Also ich werde das jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate benutzen, bis ich mir überlegt habe, was ich als nächstes tue. Also
ich abschließen.
Was?
Wollen wir Wetten abschließen?
eBay-Kleinanzeigen, iPhone 5, 350 Euro, bam, fertig.
Ja, 350 Euro. Für ein altes Gerät, für ein gebrauchtes Gerät.
Das ist immer noch besser als die ganzen anderen Dingens.
Dann kommen wir zum zweiten Thema, weil ich habe Gott sei Dank kurz vorher in der letzten Sendung, in der ich dabei war, saß ich noch kurz gelangweilt rum kurz und habe mir Nexus 7 bestellt.
Mhm.
In Stuttgart war es nicht zu kriegen, aber ich habe es noch in Berlin gekriegt. Ich bin ja den Tag danach gleich nach Berlin und da gab es im Mediamarkt noch eins zu kaufen und eigentlich fand ich es blöd. Es gab nur noch die LTE-Varianten. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich die LTE-Variante gekauft habe.
Hast du mit schon telefoniert?
Nee, telefonieren geht nicht. Es geht alles mögliche. Also eine SMS-App gibt's irgendwie und alles mögliche tut es. Telefonieren kannst du leider nicht.
Naja gut, mit LTE kannst du ja stimmtenfalls so einen VoIP-Client machen. Der hat ja eine recht niedrige Latenz.
Ja,
und
ja, genau. Also ich kann zu Hause über meine Fritzbox kann ich natürlich auch telefonieren, wenn ich zu Hause sitze. Mhm. Ja, habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber ich habe jetzt so die ersten Wochen tatsächlich mal Android verwendet. Und war auch total begeistert. Also ich konnte ja auch mal in meinen Zarafa-Account einfach eintragen und hatte meine ganzen Kontakte und Kalender und sowas wieder. Problem war, dass ich Zarafa noch nicht so lange verwende und deswegen nicht alle Kontakte hatte, sondern so ein paar ganz alte, so 50, 100 Kontakte, die ich noch nicht drauf synchronisiert hatte. Mhm. Auf den Zarafa gab es nicht.
Wo lagen die denn dann?
Die hatte ich zum Beispiel in meinem iPhone drin, zum Beispiel in meinen Kontakten
also
auf dem Mac
oder zum
Beispiel.
Also du hast das iPhone dann nicht mit Zarafa gesynkt oder nicht in beide Richtungen oder wie?
Ja, nur die neuen Kontakte. Also sonst bietet er dir an, alles auf dem iPhone zu löschen. Mhm. Oder du sagst halt, nee, ich will meine alten, die ich drauf habe, schon behalten.
Und kannst du dann nicht sagen, das, was ich bis jetzt auf dem iPhone habe, auch wieder so nicht?
Hat er zumindest nie gemacht.
Seltsam, weil also gerade ich benutze ja halt auf dem iPhone zum Kontakte synchronisieren halt diese CalDAV-Implementierung von iCloud. CardDAV. Und da hat das eigentlich...
Hat er alle rüberkopiert?
Hat das getan. Also ich konnte zumindest meine Kontakte, die ich auf dem iPhone hatte,
alle
übernehmen. Ah,
okay. Also entweder hat das mit dem nie geklappt oder vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall hat er nur, also die alle, die ich neu angelegt habe in den letzten paar Jahren, die waren da. Aber die älteren, die ich schon ewig habe, ich bin ja gleich von dem Nokia N95 damals aufs Android gegangen mit dem iPhone 3G. Und ja, damals habe ich dann irgendwie...
Nokia, Android, iPhone 3G? Auf Apple dann, nicht Android. Genau.
Ja, sorry. Genau, und da habe ich meine Kontakte irgendwie übernommen gehabt. Weiß ich nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie hat es schon geklappt.
Ganz schmutzige und Sache wahrscheinlich
ganz,
damals.
Ganz schmutzige Sache. Aber genauso schmutzig war es auch, die anderen Kontakte jetzt wieder in den Zarafa zu kriegen. Nämlich du musst eine CVS-Datei mit deinen ganzen Kontakten irgendwie anlegen. Ja, und dann gab es da so ein kleines Import-Skript und du musstest irgendwie sagen, warte mal, in dem CVS steht an der Vorname, Tabelle 2 ist das und das und 4 ist irgendwie meine Faxnummer und 23 ist irgendwie die Postleitzahl und dann hat das
weil er nicht einfach die erste Line nehmen kann als Head.
Ja,
da gibt's sicher keinen Standard, wie die Felder heißen.
Genau.
Ja.
Weil der eine importiert oder exportiert es so, der andere so. Ich habe zwar auch eine nette Webseite gefunden, die dir von A nach B irgendwas umwandelt, aber Zarafa war jetzt nicht dabei, aber trotzdem, wenn mal irgendwie was...
zu NSA hoch.
nee, das ist auch der Typ, der Roundcube bastelt.
Ah,
woher weißt du, dass der nicht bei der NSA arbeitet?
Roundcube ist hart gebackt, oder? Soll ich dir sagen, was du willst?
Das ist ein Schweizer, der macht garantiert
nichts
bei der
NSA. Der ist total neutral.
Für Geld macht der alles.
Nein, der ist total neutral.
Ihm ging es 200.000 Schweizer Franken und bam.
Also erstens kannst du dieses Skript
und
selber...
Und Ricola dazu.
Wie ist diese Schokolade? Diese
Toblerone.
Toblerone.
Panzersperren eigentlich.
Genau.
Kriegt der noch eine Panzersperre dazu?
Entweder du kannst dir dieses Skript runterladen von GitHub, selber fixen GitHub. Und Gedöns machen.
So gut.
Oder bei ihm auf der Website. Und wie gesagt, da er neutraler Schweizer ist, habe ich das einfach scheiß auf der Webseite gemacht. Aber es war immer noch besser, als zu sagen, ich lade es gleich zu Google hoch. Ich wollte irgendwie nicht.
Also du hast die auch nicht mit deinem Laptop synchronisiert gehabt?
Ich hatte die alle auf meinem Laptop, doch.
Aber?
Kannst du nicht vom Laptop einfach
Es gab ja noch ein paar Kontakte, die nicht
synchronisiert waren. Wie synch ich denn meinen Laptop mit einem Android?
Google zum Beispispiel?
Ja, genau. Also, ja, ich wollte meine Kontakte nicht zu Google legen, damit sie nicht gleich bei der NSA
sind.
Wobei,
es gibt doch auch Zarafa-Konnektoren für deine... Nicht?
Oh. Was war denn das? Holy crap.
Hör mal auf damit.
Das Tablet ist nicht im Flugmodus.
Stimmt.
Gibt es keine Zarafa-Konnektoren für
Kartaf.
Apple-Dings?
Android kann doch Kartaf.
Ja, aber Zarafa kann kein Kartaf in der Normalvariante.
Das heißt, du brauchst da den gefetschten Kernel. Den gefetschten Linux-Kernel.
Ja, das ist leider. Kaldaf kann es, aber kein Kartaf.
Ja. Ne?
Ja.
Gute
das
Sache.
Das müsstest du dir selber basteln.
Es gibt da einen Thread in dem Forum.
Wir
lesen jetzt das Internet durch. Machen wir das doch so helfen.
Also, wie gesagt, meine Lösung war das, also ein CVS zu exportieren und dann so ein kleines Skript laufen zu lassen auf dem Server, der mir das alles importiert.
Und wenn und du CVS sagst, meinst du CSV?
Comma separated values. Ja, genau.
Nicht, dass wir im alten Versionskontroll Android kann natürlich CVS importieren. Lol, wenn du so Maven, dann tust du es in die POM-File. Auf einmal hast du deinen Scheiß dann. Total gut.
So praktisch.
Ja, genau. So praktisch.
Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Ja.
Apropos Android-Phones, es gibt auf der IFA gab es die krassesten China-Android-Phones überhaupt. Das Ding war fucking huge, es hat irgendwie 5, irgendwas Zoll. Es war ein Telefon.
Zwei Dolby Surround Lautsprecher
und ein fucking Beamer drin. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich
awesome. Die Leute wollen das. So. Die Leute wollen das. Fucking.
Sie haben einfach geschaut, also. Okay, was gibt's denn in China für Sachen, die du in dein Telefon einbauen kannst?
Richtig.
Und sie haben einfach alles genommen.
Heckenschere.
Und dann ist Schweizer Taschenmesser einfach drin. China-Taschenmesser. Einfach.
Richtig, aber kannst du nicht mit fliegen, leider.
Doch, dann auch.
Oh.
Beamer nach unten gerichtet, Rakete.
Achso, nee, ich meine Flugzeuge, weil du mit dem Messer nicht durch den...
Nee, du fliegst selber auf dem Telefon quasi.
Durch die Photonenstrahler hinten. Photonenantrieb.
Gut.
Sehr schön. Aber Ingo will weiterreden.
Genau, ich wollte...
Bessere Mail-App.
Ja, ich...
K9-Mail. Hast du nicht K9-Mail? Jeder Android-Benutzer hat K9-Mail.
Aber ich habe K9-Mail.
K9-Mail.
Ja, aber das wäre ja tatsächlich eher für ein Telefon. Ich weiß gar nicht, ob die eine angepasste UI für Tablet haben.
Natürlich! Allein wenn ich hier draufklicke, siehst du die dicke Tablet-UI.
Habe ich nicht ausprobiert. Ich habe oder ist das nicht der Standard-Mail-Client? Ist der nicht K9-Mail?
Nee, nein. Das ist mal ein Fork gewesen, oder ist es wahrscheinlich immer noch, wobei halt sehr weit weggeforkt.
Ziemlich weit weggeforkt.
Also K9-Mail war in den Android 1.1 und 1.6 Tagen, als ich es noch kannte, einen Fork des ursprünglichen Mail-Clients, der auf Android lief, und der konnte dann halt auch so Sachen, die der normale nicht konnte, zum Beispiel irgendwie SSL-Zertifikate akzeptieren.
Holy fuck!
Oh mein Gott, das ist so awesome. Und so Geschichten, deshalb habe ich den
Bonus-Video. Internet konnte auch.
Ja.
Einfach mal Internet.
Genau. Nicht nur per USB anstecken, sondern kannst quasi ganz einfach. Aber auf der Webseite sieht das auch nach Tablet-UI und so Geschichten aus. Also das war damals eigentlich der Go-To-E-Mail-Client auf Android. Ich weiß nicht, wie der sich weiterentwickelt hat.
Es gibt ihn auf jeden Fall noch. Mhm. Ich finde, der Standard-Mail-Client funktioniert natürlich, aber es sieht halt ein bisschen, also ich hätte halt gern irgendwas Besseres, weil E-Mail ist so die Hauptanwendung, die man auf so einem Ding benutzt, also ich zumindest. Und deswegen hätte ich gern was Besseres. Wenn ihr Mail-Droid, habe ich mal ausprobiert, Mail-Droid konnte ein Feature nicht, was ich schon irgendwie haben möchte, wenn ich mein Konto einrichte, soll der einfach wissen, was...
Zertifikat akzeptieren.
Ja, also, nee, ich hab auf meinem Mail-Server tatsächlich ein richtiges Zertifikat. Das ist, wenn das... Also ein ganz normales, so offizielles, signiertes Blablub-Zertifikat. Das muss ich also nicht akzeptieren. Das sollte das Betriebssystem selber schon können. Nee, einen besseren Mail-Client wäre gut. Ich meine, wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr mir mal irgendwie in die Kommentare posten oder so, was ihr für einen Mail-Client benutzt. Ich kann euren Mail guck ich mir auch nochmal an. Mail-Droid habe ich jetzt probiert. Und der ist halt gleich bei der Einrichtung gescheitert. Ich habe halt eigentlich keine Lust, meinen Servernamen anzugeben und bla blub. Das müsste der eigentlich automatisch können, so wie Thunderbird es kann. Wenn ich bei Thunderbird einfach meinen Namen und meine E-Mail-Adresse und das Passwort eingebe, weiß der einfach, wie alles heißt, weil mein Server das mitteilt. Und da ist Mail-Droid mal gleich gescheitert. Und dann habe ich gedacht, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu. Ja, besser Mail-Client. Besseren Mail-Client wäre irgendwie gut.
Gut.
Ich war von gut. Android tatsächlich total überrascht. Also es ist ja das erste Mal, dass ich Android wirklich länger als 5 Minuten benutze. Und bin doch nach ein paar Minuten Eingewöhnung sehr gut damit klargekommen. Und es ist schon überraschend. Ich meine, du hast irgendwie tatsächlich ziemlich viel in der Cloud. Ja, also deine Kontakte, Adressen und so, gut, liegen jetzt bei mir auf dem Zalafa-Server.
Und das also ist ein Riesenbär. Das geht dann auch nicht.
Du trägst deinen Google-Account an, dann lädst halt noch dann ein paar Amazon-Apps runter, trägst den ein, dann hast du irgendwie deine halbe Musiksammlung drauf und deine ganzen E-Books, die du mir irgendwie runtergeladen gekauft hast, dann trägst du irgendwie noch 3 Dropbox ein und ein paar, was braucht man irgendwie mehr, ja? Schon, dann im Chrome noch irgendwie dein Login und dann bist du irgendwie gesynkt und irgendwie denkst du, ach ja, das ist doch fast so gemütlich wie auf dem Rechner daheim und als hättest du das Gerät schon immer benutzt.
Und deswegen müsste man eigentlich alles selber hosten. Wenn du das alles in OwnCloud hättest, dann wäre da nichts auf diesem fucking Handy. Aber mal gar nichts.
Tja, dann hätte ich halt eine OwnCloud-App genommen und dann wäre das wahrscheinlich auch alles.
Und das PHP-Admin da auch drin.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig. Ja. Das ist schon gut eigentlich.
So nee, also also ich finde dieses Indicator-Menü, wo sich die ganzen Apps melden, boah, ich habe hier irgendwie Download beendet, boah, ich habe irgendwie das und das gemacht, finde ich tatsächlich geschickter als bei
Apple. Das ist nett Apple. Gemacht. Ja, Apple, ich meine, Apple hat es ja quasi daher sich inspirieren lassen.
Ja, und da finde ich die Umsetzung, wie sie bei Android ist, eigentlich besser. Auch, dass ich hier mit einmal runterswipen, irgendwie gleich auf den, also das, was bei iOS 7 jetzt auch dabei ist.
Wollte ich gerade sagen, bei iOS 7 ist das hoch runter jetzt auch alles da.
Ja, genau, aber es ist bei Android halt schon.
Doch runter schon, hoch noch nicht.
Also du konntest also du konntest nicht mit einem Klick Helligkeit machen, Flugzeugmodus, WLAN an und aus, Bluetooth und sowas. Das kann Android irgendwie tatsächlich schon lang, wahrscheinlich, irgendwie hier mit dem 1, 2. Kannst
auf jeden Fall schon seit meinem Telefon.
Ja, und iOS 7 kann das jetzt auch irgendwie, also das hat mir sehr gefallen. Und ich habe tatsächlich irgendwie 90% der Apps, die ich auf iOS benutze, im Android Play Store wiedergefunden.
Klar, ich mein, so
die sehen alle gleich aus.
Twitter, Shazam, was weiß ich.
Ja, DB, E-Mail. Sparkasse, Twitter, WordPress,
das hat sich schon wesentlich verbessert.
Es ist VLC, ist einfach alles. Ich habe fast alles, ich bin einfach meine ganzen Apps durchgegangen, habe geguckt, oh, was habe ich, was brauche ich noch, die alle runtergeladen, mir die angeguckt, die meisten fühlen sich genauso an. Und dann noch ein paar Sachen so runtergeladen. Ich hab dann tatsächlich, weil ich bin ja noch nicht so sophisticated wie du hier, hab mein OpenELEC oder was weiß ich, nee, was hast du, XPMC?
Plex.
Genau.
Plex gibt's da auch drauf, funktioniert total gut.
Ja, genau, aber dazu brauchst du erstmal irgendwo einen Server, wo die liegen. Bei mir liegen die halt alle nur auf meinem NAS. Auf meinem NAS und da muss ich halt per SMB ran. Ja, da muss ich per SMB ran und das habe ich tatsächlich ein SMB-Client hier einfach gefunden. Das ist dann
holy fuck.
End-SMB und dann konnte ich einfach, wie auf einem normalen Rechner quasi sagen, hier, lad mir mal die Datei von meinem Server und dann konnte ich die mir hier im VLC angucken. Total gut. Also ich bin total impressed und so ein Plattformwechsel heißt natürlich, dass man sich ein paar Apps neu kaufen muss, aber jetzt mal im Verhältnis, wenn ich mir jetzt so ein iPhone gekauft hätte für 900 €, ja, stattdessen kaufe ich mir lieber so ein Tablet für 350, da habe ich so viel Geld gespart, das kann ich alles in neue Apps investieren, so viel habe ich nie gekauft. In iOS. Klar wäre iOS irgendwie einfacher, weil da habe ich alles schon, da habe ich auch wesentlich mehr Spiele und so, aber selbst wenn ich da 100 € investiert habe, komme ich immer noch billiger weg, wenn ich mir ein billigeres Android kaufe und die ganzen Apps nochmal kaufe.
Das ist eben die Frage, ob du das gleichwertige Handy hast mit denselben, selbe gute Kamera, mit ganzen kleinen Scheiß halt. Also die sind beides Telefone, da läuft beides App-Zeug drauf und die sehen beide recht gut aus. So irgendwie Auflösung, was weiß ich, aber
Ja, es ist halt auch tatsächlich die Frage, wie drücke ich das jetzt am besten auf? Du kannst wahrscheinlich mit beiden Kombinationen das Gleiche machen. Die Frage ist, wie komfortabel das ist, wie viel Schmerzen das verursacht.
Das hat nur Schmerzen verursacht. Ich denke, die haben sich da relativ nah, relativ also, stark angenähert im Gegensatz
wie gesagt,
zu damals.
Das ist, ich benutze Android zum ersten Mal. Also ich bin iOS-User seit 5 Jahren oder 6 Jahren oder so. Und es hat einfach alles problemlos geklappt. Was ich auch cool fand, dieses Google Wallet kann irgendwie von meiner Telekom-Karte irgendwie abbuchen. Ich musste nicht meine Kreditkarte hinterlegen. Ich musste einfach nur sagen, boah, ja, ich bin Telekom-Kunde und der bucht das jetzt über meine Telekom-Rechnung ab. Fand ich auch geil. Gedacht, oh ja, klick, kaufst du mal. Sie haben noch kein Konto eingerichtet, aber sie können irgendwie über Telekom ja super also angeklickt.
Google Play dann oder Google Wallet?
Ja, benutzt Google Wallet.
Ja, genau. Ich habe in dem Play Store einfach gesagt, kaufe diese App und hat gesagt, sie haben keine Kreditkarte hinterlegt, was wollen sie tun? Wollen sie dies oder jenes? Ja, ich will das, bla blub, Übereinstimmung, Telekom. Super, Telekom, juhu, und zack, gekauft.
Cool.
Fand ich so einfach. Ich habe gedacht, boah, super, ich muss hier nicht irgendwie mir erst Gedanken drüber machen. Nee, es funktioniert einfach.
Das ist nett.
Also ich bin tatsächlich saubegeistert.
Gut, jetzt ist es auch sogar flüssig, was ja auch schon cool ist.
Das ist eine nette Sache.
Genau, also ich kenne es ja auch nicht anders. Ja, ich kann nur berichten von, ich habe doch eine Stelle, wo es gewackelt hat, war in...
Also als ich vor dem Browser gescrollt hat, hat es ein bisschen geruckelt, aber das könnte
kann natürlich sein,
auch
weil
von der Webseite liegen.
Ja, und weil ich viele Tabs offen hatte, wie so mein Fall ist. Nee, ich habe nur eine App, wo so eine Coverart war, wo ich durchgegangen bin, wo er dann mal gehakt hat, ich glaube in der Kindle-App oder sowas. Das war die einzige Stelle, wo ich tatsächlich gemerkt habe, dass er mal hakt.
Also wo es ab und zu bei mir verkrippelt ist, wenn er gerade im Hintergrund diese super krassen Updates macht oder so. Und
automatische Updates, was iOS 7 jetzt natürlich auch hat, aber automatische Updates.
Also
außer er will halt irgendwie mehr Rechte haben, dann fragt er dich nochmal.
Genau, also da habe ich jetzt auch gerade noch vier Apps, die irgendwie mehr Zeugs wollen, aber die können dann auch warten. Das ist ja auch ganz nett.
Aber sonst updatet er sich einfach und sagt in seinem Indicator-Menü, geupdatet, super Sache. Also, total cool. Und ich hatte ja vorher noch keine Apps drauf, also es war ein bisschen haarig, hat eine Weile gedauert, die sich alle zusammenzusuchen, aber ja, es funktioniert einfach. Klar, iOS wäre einfacher gewesen, weil da einfach meine Apps schon alle da sind, die sind alle schon gekauft, der lädt sie einfach runter. Dann werden die Daten drauf synchronisiert. Ich hätte jetzt nicht hier irgendwie überall meine Accounts neu eintragen müssen, das ist schon ein bisschen Geraffel. Aber das, was ich hier so habe, auch dass man tatsächlich, was ich jetzt noch nicht groß verwendet habe, dass man hier so Widgets ablegen kann, finde ich gar nicht schlecht. Und auch ein Startscreen, dass du einfach mit einem Swipe siehst, okay, was ist gerade auf Google Plus los? Ah, was machen die Aktien? Und was macht das Wetter? Ah, was machen meine nächsten Termine?
Ja.
Oh, finde ich einfach gut.
Gut, hat jetzt über iOS 7 ja auch, dass du so runterscrollst. Und dann
ja,
hast du
ich kenne iOS 7 nicht. Also,
Today und dann siehst du da deine Aktien und dann kannst du da quasi...
Ist ja toll, dass Apple jetzt auch so weit ist, endlich. Dann seit gestern oder seit heute. Aber nee, du kannst es ja nicht runterladen, weil es gibt großes Chaos. Das ist alles zu langsam.
Ja, das soll sich jetzt anstellen. Ging problemlos.
Firefox habe ich drauf. Schmidtlauch habe ich natürlich auch drauf. Ja. Opera habe ich auch mal einfach so witzweise installiert, weil es einfach geht.
Just
geht einfach so viel.
Es geht einfach so viel.
Unendliche Möglichkeiten.
Dann Firefox habe ich bei mir auf meinem Telefon tatsächlich auch drauf. Weil ich ja auch Firefox auf meinem echten Computer benutze und ich habe dieses Firefox
Plugin-Sync-Ding
halt. Und das ist relativ cool.
Cool.
Und ja.
Läuft.
Also prinzipiell jetzt nach, bei mir ist es jetzt noch nicht ganz ein Jahr her. Es sind drei Monate, ist ein Jahr her. Und prinzipiell geht's, also.
Du bist auch so zufrieden mit deinem, du bist ja auch von einem
Crap-Phone
auf Android gewechselt.
Ja.
Dann haben wir jetzt wenigstens mal Parität hier wieder hergestellt.
Ach, Glück.
mit Android. Also ich hätte gedacht, dass der Umstieg haariger wird.
Hätte ich jetzt auch eigentlich eher gedacht. Ja.
Und dass man sich da irgendwie quält, aber da ich jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde und eigentlich keiner, außer ich wäre halt in den nächsten Store gestapft und hätte irgendwie...
Du musst dir jetzt Threema drauf machen.
Damit ich sichere...
dass ich dich jetzt irgendwie erreichen kann, ohne SMS schreiben zu müssen. Oder von mir aus auch WhatsApp oder...
Du hast doch dieses Facebook-Messenger-Shit. Oder
Hangouts.
Ja, Hangouts. Bam, so einfach.
Hangout geht.
Nee, Hangouts ist der größte Dreckscheiß.
E-Mail geht tatsächlich auch.
Das ist auch eine total furchtbare App.
der Fly, die antwortet E-Mail. Mir, von daher funktioniert es für mich.
Ja, ja. Aber auch nur, weil ich irgendwie dich über Jabba geedit habe.
Und das ist besser? Mir ist egal, aber ich kann den Fly erreichen, das ist
quasi schon gewusst. Hangouts kann ich machen.
Ja. Was natürlich nervig, zum Beispiel doof ist, ich kann meine E-Mail, meine Telefonnummer nicht von meinem iChat-Account, iMessage-Account trennen, ohne ein extra Telefon. Ohne ein iPhone wieder zu haben und das irgendwo rauszuschmeißen. Geht schon mal nicht. Also, weil alle Leute, die mir jetzt iMessage schreiben, ich krieg sie halt nicht.
Ja, doch, auf dem Rechner.
Ja, auf dem Rechner, wenn ich die App mal anhab und nicht gerade im Linux gebootet bin, dann sehe ich sie. Aber so wie es vorher war, ihr habt mir geschrieben, ich komme irgendwie ein bisschen später oder ich bin unterwegs, sehe ich halt jetzt nicht mehr. Ah, und man kann es auch nicht trennen irgendwie, dass er automatisch dann bei euch eine SMS generieren würde, statt eine iMessage rausschicken.
Telefon wurde geklaut. Bitte schreibt mir nicht mehr.
Ja, es ist tatsächlich, ich wüsste nicht.
Schreibt mal im Apple Support einfach, wie man, so Dreizeiler.
Irgendwie, nehmt mal bitte die Telefonnummer von meinem iChat-Account, iMessage-Account raus, weil geht gerade nicht mehr. Und da gibt's irgendwie so in irgendeinem Forum habe ich so ein How-To gesehen, ja, steck's irgendwie rein, deaktivier's irgendwie, aber da brauchst du ein iPhone für.
So, dann schreibt ihr nochmal, ich bin sicher, die machen das für dich.
Ich bin mir auch sicher.
Nette Damen und Herren.
Ja. Gut bezahlte,
okay, mehr Handys, wo wir gerade bei Handys waren.
Noch mehr Handys.
Anantech hat jetzt angefangen, die iPhone 5S Benchmarks rauszuhauen. Krass, hat zwar nur einen Dual-Core, dieser A7, aber der ist fucking schneller als alles andere, was draußen ist.
Brauchst du das?
Ja.
Wofür?
Mehr Bonus.
Mehr schnell. Mehr
Bonus. Und der hat auch noch diesen extra Chip nochmal drin.
Das kommt nachher noch. Also den M7, der ist total cool, aber der kommt nachher noch. Nee, aber allein was CPU anging, weil da hieß es dann auch so, oh lol, Dual-Core, wir haben ja schon Quad-Core in unserem LG, was ja, weiß ich was. Das ist
64-Bit, ne?
Wie viele Bogomips haben sie denn?
Unendlich viele Bogomips.
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, auf jeden Fall haben sie so die Standard Sun Spider, Mozilla Kraken und sowas und der rockt halt echt. Im Normalfall ist er immer der schnellste mit irgendwie 40% Vorsprung oder so vor allen anderen, was krass ist eigentlich.
Also gegen was denn? Gegen die anderen?
Das, ja, LG G2, was ein recht neues ist, soweit ich weiß, ist Motorola Moto X, irgendwelche Qualcomm-Chipsätze, das Galaxy S4, was ja auch irgendwie eins der neueren ist, glaube ich.
Und dann, was sagen die aus? Wie viel?
Er ist einfach sehr, nur von der CPU her ist er wesentlich schneller.
Das GL-Benchmark hört sich jetzt aber nicht nach CPU an.
Das ist GPU, das ist der zweite Link. Also da gibt es auch einen, da ist es wohl auch recht anständig. Da halten aber manche von anderen Handys zumindest teilweise mit. Also nicht im Fill-Test, aber im irgendwie Triangle-Throughput-Geschichten. Aber er kann zumindest mithalten und bei den meisten ist er auch ziemlich weit vorne mit dabei. Aber CPU, also was die da reingesteckt haben, diese A7, ist wohl echt krass gut. Und da habe ich auch nachher noch ein Lesefu über die Security-Features von denen, was ganz cool ist. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt ein paar Benchmarks, was man hätte zu sehen. Das andere war PeerCDN. Fand ich eine echt coole Idee eigentlich. PeerCDN benutzt, also die haben jetzt irgendwie so neulich gelauncht, nicht wirklich gelauncht, aber sie haben mal die Webseite online gestellt. Die benutzen WebRTC, um zwischen all deinen Besuchern von deiner Seite nur über JavaScript ein CDN aufzubauen. Bedeutet, wenn wir das zum Beispiel reinwerfen würden bei uns auf die Seite, dann würde der sich alle Links, alle Assets schnappen, alle Audiodateien, alle Bilder. Und solange einer auf der Webseite ist, würde er quasi so BitTorrent-mäßig diese Dateien mitziehen. Bedeutet, bevor dann ein Besucher auf deinen Server zugreift, meldet er sich quasi per WebRTC an und schaut einfach, wer hat denn noch diese Datei rumliegen und lädt es dann direkt von denen, kriegt es also quasi über den Client von dem anderen gestreamt.
Das ist ja schon technisch interessant, aber normalerweise würde ich jetzt davon ausgehen, dass so ein einzelner oder einzelne Besucher auf deiner Webseite deutlich weniger Upload haben als du mit deinem Server.
Also nicht in Australien.
Okay.
Weil dein Server in Australien keinen Upload hat.
Das Problem ist ja, wir sind nicht in Australien.
Wir sind nicht
Australien. Richtig, aber ja. Der kann halt auch, erstens mal ist es natürlich eine Sache, je mehr Besucher du hast, desto mehr würde dein Server unter Stress stehen, außer du hast eben wirklich CDN davor oder irgendein Varnish oder sonst was.
Ja gut, aber
schadest du deine Assets dann? Also machst du die in kleine Teile, damit die alle so ein bisschen was
schicken? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen.
Ja, genau, weil das Höchste, was du, also wenn du das jetzt mal ganz naiv implementieren möchtest, sowas, dann ist ja die die einzige Möglichkeit, da was zu verteilen, zu sagen, okay, du tust jetzt einzelne Assets von unterschiedlichen anderen Teilnehmern runterladen und versuchst es damit zu parallelisieren. Mhm. Aber wenn du jetzt halt relativ wenige große Assets hast, was eigentlich für eine gute Webseite schon besser ist, weil du kannst dann den Scheiß besser cachen und Geschichten und wird schneller geladen und so weiter. Sagen wir mal, du hast vielleicht nur ein großes CSS und ein großes JavaScript und so weiter, dann bringt dir das ja gar nicht so viel. Dann müsstest du ja irgendwie eine Möglichkeit haben, in JavaScript deine Assets aufzusplitten, um da mehr Bandbreite rauszuholen.
Kannst ja gut machen. Das sind ja nur Byte-Streams, die denen hergeschickt werden. Also du kannst dann sagen, hast hier einen Range-Request, ab da schick mir nochmal ab 500 Byte und schon hast du es gesplittet.
Das macht es halt wieder kompliziert. Also ich weiß, das würde mich halt tatsächlich mal interessieren, wie das implementiert
ist. Also was Sie auf jeden Fall beschrieben haben, ist, dass es immer der schnellste, also das die schnellste Möglichkeit sein wird, wie du deine Assets bekommst als Client. Und die Frage ist halt, wie Sie das dann quasi testen wollen.
Sie machen ein Monitoring, also sie stellen fest, wie schnell dein Gegenüber ist, sie stellen fest, ob der irgendwie durchgängig schickt oder ob der irgendwie eine 12 Sekunden Pause macht. Und
das kannst du ja bloß machen, indem du ihn quasi mal wirklich fragst nach seinen Assets.
Was?
Gegenüber?
Ja, also klar, also um's festzustellen schon. Ich glaube, der macht es einfach so Pi mal Daumen und hofft, dass es da irgendwie klappt. Die Idee ist auf jeden Fall ganz cool, gerade wenn du jemals auf irgendwie, wenn du mal bei einer taiwanesischen Chipschmiede warst und einen Treiber runterladen wolltest, sind nie schneller als 10 Kilobyte pro Sekunde, wenn aber überhaupt.
Das Problem ist ja, du brauchst irgendeinen Treiber und alle brauchen immer irgendeinen Treiber und niemals den gleichen Treiber.
Es geht jetzt ein Treiber, alle. Kannst du davon ausgehen.
Ein Treiber. Ja, aber das Problem ist, die heißen alle anders.
Ein Treiber, sie zu knechten.
Richtig.
Und diese taiwanesische Chipfirma wird niemals sowas benutzen, einfach.
Ja, auf jeden Fall wäre es nur eine JavaScript, ein Insert, ein Bam und der macht dann alles per Magic. Ja.
Also was das haben sie cool gesagt, ist, weil das funktioniert noch nicht alles. Das
nee, es ist gerade auch so für Podcasting-Seiten zum Beispiel. Also wenn da einer, ich denke, es gibt viele, wo dann wirklich Leute da sind und dann klicken die auf Play und hören sich den Scheiß im Browser an und du hast da halt dick viel Bandbreitenkosten. Also gerade so NPR zum Beispiel, so öffentliche Radiosender oder sowas in der Art. Aber für die wäre es natürlich ziemlich geil, wenn die einfach draufklicken und dann haben sie einfach neuen Benutzer und die schicken sich das alle gegenseitig zu und die haben keine Bandbreitenkosten also mehr.
Was du da halt quasi machen müsstest, wäre sowas wie BitTorrent im Browser. Dass du dann quasi sagen, okay, deine Podcast-Datei wird jetzt wirklich in einzelne Chunks aufgeteilt, die du dann von unterschiedlichen Hosts parallel runterladen kannst, im Browser zusammenbauen kannst.
Das wäre schon sehr cool eigentlich.
Das, technologisch wäre das sehr cool, aber das ist halt sehr komplex. Und ich weiß nicht, ob man das so ohne weiteres...
Ja. Geht. Problemlos. Doch. Geht? Ich glaube, ShareFest.me macht es auch so. Mhm. Also ShareFest.me ist ganz cool, wenn du eine Datei schicken willst, ohne da irgendwie, was kann man denn nehmen? Nicht die hier, irgendwas testen. Genau. Hier, dann dragst du die Datei einfach in den Browser und dann sagt der, hier ist dann der Link und jetzt paste ich den mal hier in den Chat und jetzt klickt ihr da alle mal drauf und dann schauen, was passiert. Bin irgendwie wieder bam.
Hast du wenigstens was Lustiges geshared?
Nee, gar nicht.
Oh Gott.
Es ist nur ein Screenshot, der ist einfach nur weiß und leer. Wow. Und das war's dann. Und es geht, glaube ich, nur mit Chrome, bin ich sicher. Also hier, completed download, connected to one peer.
Ja, habe ich.
Und die machen das auch.
Completed downloads, 1.
Also bei mir steht dran, ich soll jetzt warten.
Nee, also ich habe
0%.
Ich hab's.
Connected to two peers.
Connected to two peers, genau. Und ich glaube, wenn man da irgendwie...
Du hättest wenigstens ein lustiges Bild machen können. Wenigstens das für die Sendung.
Habe ich eine Ubuntu ISO-Datei?
Also,
okay, also
die, ist mir jetzt egal, ob die Leute fucking 6 Megabyte Diff. Holy fuck.
Die PeerCDN,
okay, es geht auf jeden Fall.
Die PeerCDN schreiben in der Fuck auf jeden Fall auch, dass sie. Das fand ich eh voll dreist. Die haben gesagt so, ja, du kannst dir diese Ubuntu ISO nehmen. Und dann schreiben sie ganz unten in den Fucks. Übrigens, große File-Downloads haben wir noch nicht unterstützt.
Nice.
So, alles, was größer als 500 Megabyte ist. Und so, warum sagt ihr oben, dass ihr eine Ubuntu ISO übertragen könnt?
Das wäre cool, wäre natürlich auch bei dem PeerCDN. Ich meine, du bräuchtest ja nur einen Browser, der auf deiner Seite ist, der das dann quasi hilft, dir zu surfen. Bedeutet, wenn du irgendwie geslashed wirst oder so, könntest du einfach sagen, ja, hier, gib mir noch einen Bonus-Browser. Und dann kommt einer einfach und shared auf einmal deine Assets mit.
Das wäre natürlich eine nette Sache, aber ich...
warum nicht? Ja. Gerade auch, wenn du geslashed wirst, dann ist es halt...
Dann könnt ihr auch das nächste CDN, nämlich Core CDN, und das ist komplett kostenlos und du machst überall .nyud.net ran an alle deine Assets und dann sind sie auf einmal fertig.
Ja, aber das wird leider nicht mehr maintained. Das ist, also Calls, die ist ja fucking alt, also irgendwie old, ja? Unendlich alt. Aber der Typ, der das also gemacht hat, der sagt, es ist unmaintained im Moment. Das, also läuft zwar noch irgendwie, aber.
Ja, das läuft halt Pech. Auf diesen ganzen lustigen, wie heißt
Planet das? Net.
PlanetNet, genau. Mm. Planet Lab
heißt es. Planet Lab, sorry.
Und die haben halt irgendwie Server und die sind halt irgendwie da.
Ja, es sind so Uni-Leute teilweise. Genau. Deswegen wird es irgendwie, finanziert ihr das quasi alle mit.
Ja, und deswegen ist es okay.
Ja.
Aber nur, also je nachdem, auf welche Server du dann gehst.
Ja, auf jeden Fall, das Nette ist halt, dass du gerade auch, wenn Seiten down sind, dann kannst du einfach dieses .nyud.net hinten dran machen.
Ja, und mit ein bisschen Glück.
Mit ein bisschen Glück geht es dann. Mit ein bisschen Glück hat er das dann irgendwann mal sich geschnappt und macht das jetzt.
Genau,
das
ist dann quasi wie archive.org, nur
anders.
Ja.
Genau. Und du kannst leider auch, also für so Downloads ist es auch nicht so gut, weil die alle 5 Minuten die Caches flashen oder so. Keine Ahnung. War auf jeden Fall, ich habe so einen Hacker-News-Artikel verlinkt, da steht dann auch irgendwie so Zeug drin. Und irgendwie gibt's Firmen, die das blocken, bla bla bla, langweilig.
Ja, aber CDN, das wird garantiert auch nicht einfach hinter einer Firewall funktionieren, weil du da ja dieses Bonus-Feature
hast. Wobei es ist WebRTC, da kommst du über HTTP irgendwie recht gut durch, glaube ich. Aber
ja, du musst ja, halt auch wieder.
Ist auf jeden Fall technisch total gut.
Krasses Zeugs machen. Was ich komisch finde, beziehungsweise was ich interessant finde, ist, dass die da wirklich ein Geschäftsmodell haben.
Wirklich?
Ja, also das ist nicht so, das ist kostenlos und alle können es benutzen, sondern du hast wieder das Bootstrapping-Problem. Nämlich, welchen Server connectest du, damit du diesen ganzen Sharing-Krams machst? Und die sagen, wir stellen den bereit für euch und ihr bezahlt dafür irgendwie Cash-Moneys.
Mhm.
Und das ist quasi ihr Plan und du kannst dann für deine Firma, kannst du dann quasi so diesen Super-Node quasi auch selber für dich einrichten, also auf einer extra Box dann quasi. Hm. Das ist halt nicht ganz so, das ist halt nicht so, wir sind nette Leute, sondern wir haben.
Ja, die haben da echt was mit
haben,
vor.
Wir haben was vor.
Aber es ist auf jeden Fall eine sehr elegante Lösung, auf WebRTC einzusetzen. Ja, ich glaube, da kommen, werden noch einige coole Sachen kommen.
Was halt ein bisschen blöd ist, also wo ich mir das gut vorstellen kann, irgendwie du bist mit deinem Telefon unterwegs und dann wird auf einmal dein Mobilfunkvertrag leergesaugt, weil irgendwelche Leute von dir Assets laden. Ein bisschen unpraktisch, würde ich sagen. Aber sonst so, wenn du jetzt irgendwie Computer zu Hause hast und der macht eh gerade nichts und du surfst im Internet und der shared halt gleichzeitig irgendwie Zeugs mit, das ist ähnlich zu diesem, wir rechnen Bitcoins auf deinem Computer. Also du sharest wieder Assets, ohne dass du selber was als quasi Benutzer was davon hast.
Du kriegst die Assets.
Ja, du kriegst die Assets, aber die kriegst du ja auch, wenn du irgendwie normale Mittel surfst, ohne dass du was abgibst. Ja,
aber gerade so Sachen wie, also ich würde es halt sagen, für NPR wäre es zum Beispiel cool. So Public Radio, Podcasts, die sind irgendwie im Grunde gemeinnützig, machen da kein großartiges Geld mit. Hätte ich kein Problem mit, dass ich da irgendwie mein Internet ein bisschen zur Verfügung stelle, ja, wenn ich da was höre.
Also das wäre für mich so ein Ding, wo man auf jeden Fall
YouTube. Auch sie haben, also die Videos sind mit HTML5-Videos. Die sagen dann, du kannst dann das Video vom anderen streamen. Stell dir mal vor, die ganzen YouTube-Leute, wenn da irgendwie 1 Million Leute gleichzeitig dieses blöde Justin Bieber-Video sehen und YouTube hat dann auf einmal nur noch irgendwie total wenig Web-Traffic. Ich meine, allein schon, dass irgendwie bei T-Online YouTube-Videos ja grundsätzlich nicht gehen, also ist ein bisschen besser geworden, aber es gab echt eine Zeit, wo du es vergessen konntest.
Super slow, ey.
Und wenn du da halt so ein Peer-to-Peer allein schon unter den eigenen Betreibern, also netzintern das Zeug machen kannst, dass der dann quasi sagt, okay, du bist Telekom-Typ, dann lad doch von dem anderen Telekom-Typ. Dann hast du ein recht direktes Routing, weil es intern in deinem Provider-Netz ist.
Ja.
Finde ich ganz cool.
Also hat auf jeden Fall Anwendungsgebiete und.
Genau. Ja. Okay, aber weiter, weil wir müssen weitermachen. Mein nächstes Thema war ganz cool. Storyfy.com ist irgend so ein Dingens, wo du Twitter mehrere Tweets quasi in eine Story verwandeln kannst. Und da fand ich eigentlich nur ganz nett, dass da dieser Avdi Grimm, ist so ein Ruby-Typ, der ist irgendwie festge...
Ich fand's sehr lustig.
Sind diese ganz Avis Travelog. Also ja. Es ist total lustig, weil er irgendwie in New Jersey, in Newark, irgendwie festgesteckt ist. Für immer und dann hat er irgendwie so, keine Ahnung, 50 Tweets oder so rausgehauen, wo er so eine Geschichte erzählt quasi und dann so, hey, die haben unser Flugzeug verloren und so, wir fangen jetzt an, die ersten Leute zu essen. Und
ja, so, ich bin jetzt der Meth Kingpin. Und
genau, ich bin der Meth Kingpin von Terminal 3 geworden in der Zwischenzeit und sie, ja, ist auf jeden Fall total lustig, kann man sich mal durchlesen. Und war gut. Ich wusste nicht, war kein echter Pick, war
lustig.
Lustig. Okay. Aber auch kein Lesefu, weil Lesefu kommt jetzt. Kommt jetzt,
genau.
So. Genau, oh, da geht's schon auch direkt iPhone. Wieder los. Quora ist total gut. Es geht um die Apple's Secure Enclave, nennt sich das Ganze. Ist irgendwie der ein Teil vom A7-Chip, der dafür verantwortlich ist, sicherheitsrelevante Informationen zu nehmen. Also ein bisschen wie TPM, nur anders, aber ziemlich gleich.
Ja, eher wie heißt das Ding bei den ganzen ARM-Chips?
Secure Zone?
Genau.
Also das
Trusted,
ist es.
Trusted Zone.
Genau, Trusted Zone. Das ist ja auch das im Grunde.
Das ist halt die Frage, weil es gibt keine Sources dazu, was es wirklich ist. Es gibt nur diesen einen Typ, der auf Quora irgendwie mal einen riesigen Artikel
und deswegen
hat.
Ist Quora so gut, weil da immer irgendwo ein Typ herkommt und sagt, ja, ich habe es quasi gebaut, ich erzähle kurz was drüber und dann geht er wieder weg.
Die Frage ist, wo kommt er überhaupt her? Also wo kommt Mr. Anonymous überhaupt her?
Brian Römmle heißt er.
Ja.
Auf jeden Fall ist Brian Römmle cool.
Ja, also das ist halt die Frage, das hört sich alles total schlüssig an, aber die Frage ist, was ist denn wirklich? Weil bis jetzt gibt es noch keine Sources außer diesen Quora Antwortsartikel.
Genau, und den kann man sich mal durchlesen, der erzählt so ein bisschen drüber, dass der, also das, da ging es ja auch am Anfang los, so holy fuck, iPhone Fingerprint Scanner, und dann ging es auch los, ja, es kann nicht der normale Fingerprint Scanner, dass der da ein bisschen die Linien scannt, sondern der macht da mehr. Und sie haben halt auch so eine Secure Zone, wo das Ganze dann vorgehalten wird, dass dann quasi Leute auch nicht da rankommen, also auch wirklich nicht da rankommen. Und ist echt nett zu sehen. Guter Lesefu, wenn es denn also wirklich stimmt. Man weiß
genau,
es ja nicht
also
so richtig.
Genau, wie es genau funktioniert, das weiß man halt nicht.
Aber er erzählt so ein bisschen drüber, dass der A7 ja so High Security und überhaupt. Und ja,
genau. Also ich habe da auch schon die Leute gefragt, die es wissen sollten, und die haben genau das auch gesagt. Also es haben schon viele Leute darauf angesprochen, ihn, aber bis jetzt noch keine echten Sources, außer diesen einen Quora-Artikel halt mit lustigen Bildern drin.
Lustige Bilder. Deswegen Lesefu mit Bildern.
Bilderfu.
Genau.
Sehr gut.
Jo, ich habe hier einen Artikel letztens gefunden aus dem Archiv von Why the Lucky Stiff. Das ist so ein Ruby-Mensch, der ist dann irgendwann aus dem Internet verschwunden, und irgendwie haben sich dann Leute zusammengesetzt und mal die Sachen, die er so gemacht hat, die Texte, die er geschrieben hat und so, irgendwo aus Caches rausgezogen und irgendwie zusammengesammelt. Da habe ich hier einen Artikel, der nennt sich The Fully Upturned Bin, und da geht es so ein bisschen um Garbage Collection in Ruby, und der erklärt halt mal so ein bisschen grundlegend, was los ist. Was für Aktionen können denn Garbage Collects auslösen? Was passiert denn da genau dabei? Was gibt's zu beachten? Und so weiter, und wie kann man so ein bisschen coden, um es dem Garbage Collector einfacher zu machen und so weiter. Das ist ganz nett und erklärt halt mal so ein bisschen ein paar grundlegende Dinge, die und wie es in Ruby funktionieren. Jo.
Coole Sache. Gute Sache.
UTF-8 in MySQL klingt grauslich.
Ja, weil es halt, also wenn du denkst, okay, ich stelle jetzt mal ich nenne es mal Codepage, weil Codepage ist cool und alt. Auf jeden Fall stellst du dann mal
Schwedisch
deine...
Schwedisch um.
Nee, Schwedisch ist ja quasi normal fast. auf jeden Fall, wenn du dann sagst, okay, mach mal UTF-8, dann solltest du ja denken, das ist UTF-8.
Nee.
Ist nicht UTF-8. Nee. Das kann ein bis drei Bits kann er speichern, und ab 4. macht er dann irgendwie nicht mehr mit. Aber wenn du den Pile of Poo speichern willst, brauchst du alle 4. Und der Pile of Poo ist wichtig.
Das ist der wichtigste.
Unicode ist der wichtigste. Wichtigste Unicode überhaupt. Und da ist ein kleiner Artikel, der erklärt, dass du UTF-8 MB4 einstellen musst in MySQL. Das gibt es irgendwie ab MySQL 5.5.3, also irgendwie Anfang 2010 hat es eingeführt. Und wenn du das einstellst für deine Tabelle, dann dein Character Set auf UTF-8 MB4 stellst,
Dann geht alles.
Dann kannst du Unicode speichern und auch Unicode wieder rausbekommen und auch wieder reintun und auch wieder rausbekommen. Und so MySQL... praktisch.
Also dann verhält sich so, wie du erwartest.
Es ist so eine viel schlechte Datenbank eigentlich. Aber ja, es geht auf jeden Fall, wenn man weiß, wie.
Aber man braucht doch jetzt MariaDB.
Ja. Richtig, ja. Aber da musst du auch UTF-8 MB4 einstellen.
Auch?
Ja.
Scheiße. Dann ist es doof.
Ja, Genau, auf jeden Fall, das war der Sifu. Und jetzt Flighty, Infinite
genau,
State.
Ich habe hier einen Artikel, der nennt sich Infinite State, und da geht es so ein bisschen drum, dass es so Perioden gibt, wenn man einen neuen Job beginnt oder wenn man da schon eine Weile arbeitet, dann zählt der mal so zwei Sachen auf, die ihm aufgefallen sind bei den Jobs, die er dann in den letzten Jahrzehnten hatte, und zwar, dass man nach 90 Tagen erstmal so richtig begreift, wo man denn gerade ist und was man denn gerade tut und nicht mehr alles jeden Tag neu ist und dass man so langsam nach 3 Jahren anfängt, sich zu langweilen. Und er erklärt so ein bisschen.
Das muss so sein, weil ein Typ im Internet hat es geschrieben.
Genau. Der erklärt halt so ein bisschen seine eigene Erfahrung in den Geschichten und beschreibt es so in Form von einer State Machine, dass man halt so über eine gewisse Zeit sich seine State Machine zusammenbaut.
Und dann muss man woanders hin.
Nee, nicht unbedingt.
Doch, hilft nicht.
Ja, wenn es dann langweilig ist. Oder?
Darum heißt der Artikel auch Infinite State. Aber worum es dann wirklich geht, dazu solltest du selber lesen.
Okay.
Ja. Also. Weil normalerweise sind State Machines, wie man sie so in der Informatik kennt oder so, finite. Das heißt, die haben nur eine bestimmte Anzahl von States, die verfügbar sind. Und wenn man es aber richtig macht, dann hat man dann quasi... Wird einem nicht langweilig und ja.
Dann esse ich doch aus Langeweile lieber 12.100 Puddings.
Oh ja.
Coole Sau.
Coole Sau. Also es ist eigentlich ein Artikel, den Mark hätte picken sollen.
Sorry.
Weil es geht um Geld und Leute abzocken.
Ich hab den auch schon gelesen. Keine Angst, ich pick noch andere Geldartikel.
Ach Gott sei Dank, ich hab schon gedacht. Das ist ein relativ cooler Artikel. Es geht genau darum, ein Typ hat 12.100 Cups of Pudding gekauft, um damit irgendwie 1,2 Millionen Flugmeilen zu sammeln.
Ja.
Und diese Flugmeilen kannst du dann einfach zum Fliegen benutzen für dich und deine Kurzfamilie.
Das war irgendwie also von der Fluggesellschaft, irgendein Lebensmittelhersteller hat gesagt, ja, alle unsere Produkte geben jetzt Meilen bei Flughersteller XY. Genau. Und er hat halt geschaut, was so das beste Preis-zu-Meilen-Verhältnis ist. Und hat irgendwo so einen Discount-Lebensmittelladen gefunden, der diese Pudding-Dinger für 25 Cent verkauft hat. Und du hast irgendwie 1000 Meilen oder so für bekommen.
Genau, also 500 und im ersten Monat 1000. Und er hat gesagt, okay, das lohnt sich nur, wenn ich das in dem
quasi... Wenn ich jetzt $3000 für Pudding ausgebe und es dann irgendwie wohl alle von dieser Discount-Kette alle abgefahren, alle Filialen, hat einfach, geben Sie mir all Ihren Pudding.
Erst durchs ganze Land gefahren, ist einfach so gut.
Was?
Und er hat dann gesagt, so ja, was war seine Begründung?
Pudding.
Nee, er hat glaube ich, gesagt...
Meier Pudding!
Ich hätte gesagt, ich habe irgendwie eine Wette verloren, jetzt muss ich allen Pudding kaufen.
Ja, weil sonst käme das ein bisschen komisch. Auf jeden Fall hat es dann wohl geklappt.
Nee, er hat gesagt, er ist stocked up fürs Jahr 2000.
Ihr Y2K, stimmt.
Das ist so gut einfach. Ja, also bei Y2K und deswegen kann die Welt untergehen und deswegen kauft er allen Pudding.
Einmal mal mehr Pudding kaufen.
Sehr, sehr gut. In Sachen Pudding, wir haben jetzt eine Domain, haveapudding.com. Muss ich mal gesagt haben.
Gute Geschichte, Junge.
Ja. Richtig. Sobald die Software fertig ist, wird es total gut.
Total. Genau, also er hat diesen ganzen Pudding gekauft für $3000 insgesamt. Und die Flugmeilen waren zum Schluss dann $150.000 wert ungefähr.
Und also er fliegt jetzt halt die ganze Zeit so rum.
Genau.
Mit seiner Familie quasi umsonst.
Die ganze Zeit quasi umsonst rum. Und er hat dadurch, dass er 1 Million Flugmeilen gesammelt hat, hat er diesen super Bonus
Platin-Status
und kriegt irgendwie kostenlosen
Pudding.
Snacks oder so. Ich glaube Pudding. Das Gute ist auch, also da gibt es so viele gute Sachen, die man da drin einfach alle finden kann. Zum Beispiel, dass er die dann quasi verschenkt hat, beziehungsweise gespendet hat an die Fremden,
an alten Kollegen und teilweise. Also nee, an Kollegen verschenkt, die hassen ihn dann, weil er ihnen immer Pudding gibt. Es ist Pudding, nein!
Und an die, ja, Leute, wie heißt das, so ein Hilfsverein, genau die Tafel quasi. Und hat die da verschenkt und... er hat die gesagt, okay, ihr macht mir diese Sticker ab, aber dafür bekommt ihr auch den Pudding, der da drin ist, und hat damit dann quasi nochmal Tax Returns bekommen.
Weil das als Spende
das finde ich schon sehr, sehr cool.
Er macht alles richtig, kann man ihm lassen. Kriegt eine Spendenquittung.
Genau, also und das war quasi bloß eine Geschichte, weil er hat dann irgendwie, ist jetzt die ganze Zeit immer unterwegs und sucht solche Bonus-Trips. Bonusmeilen und hat jetzt irgendwie schon insgesamt 4 Millionen Meilen.
Man muss auch sagen, in den USA ist es wesentlich extremer als hier. Also gerade Coupons und so Geschichten, da kriegst du echt teilweise so, ja, du bezahlst irgendwie zwei zum Preis von einem. Und da denkst du so, ich zeig das Ding und zahl dir nur die Hälfte, weil die Hälfte ist fucking viel Geld.
Ja.
Und also da lohnt sich teilweise echt, dass du schaust, welche Sachen nächste Woche auf Coupon irgendwie gehen. Also gerade so generell im Supermarkt einkaufen, da gibt's immer gerade
2 für 1 gibt's
so, wenn du so Soda-Zeug, also Cola oder sowas in der Art kaufst, dann schaust du halt gerade, wer gerade irgendwie kauft 3, bekomm 1 gratis dazu haben, hast. Und das ist eben auch was, wo man dann wieder beim Investment wäre, habe ich neulich gelesen, ganz interessant.
In Cola investieren.
Hat einer gesagt, es macht total viel Sinn, wenn du siehst, dass irgendwie das Toilettenpapier, das du immer benutzt, irgendwie im Angebot ist, so irgendwie 1-2 zum Preis von einem, dann kauf das, weil in dem Moment bekommst du einfach 50% auf deine Investition, einfach sofort. Und gerade Sachen, die du länger halten kannst, wie zum Beispiel so
ja, es sei denn, du hast halt nicht genug Platz zu Hause und musst dann zusammenrücken, dann ist der Storage-Space zu teuer und dann machst du es lieber nicht.
Genau, aber also gerade so Sachen, wo du dann eh weißt, das kommt weg und ich spare dadurch viel Geld, 20-25% kannst du da problemlos sparen teilweise und im Zweifel hättest du es halt einfach sonst gekauft. Also du hast dann übers Jahr halt irgendeine Investition, du übers
halt
Jahr
schauen, kriegst du $1,000 wieder. Wie teuer dein Space ist, aber wenn du ein Haus hast und dann noch einen riesigen Keller
also
und
da die ganze Leiche rausgehen. In meiner Wohnung zahle ich ja nicht extra, wenn ich da mehr reinstelle.
Ja, es sei denn, es ist schon voll und du müsstest irgendwie, kannst nicht mehr schlafen. Weil
dann hast du ein anderes Problem.
Ja gut, irgendwann kannst du halt das Bett ersetzen. Du machst dir dann einfach ein Bett aus Klopapier.
Pudding.
Ja, genau, ein Bett aus Pudding. Ich hab das Licht gesehen.
Richtig, du machst einfach in Müllsäcke den Pudding.
Ja, genau.
Und dann wirfst du da hin und
alles gut. Das ist auch ziemlich lustig. Kennt ihr dieses Video? Ich weiß gar nicht, was es ist, wo irgendwelche Leute, ich glaube, es ist Speisestärke oder irgendwie sowas in den Pool reinkippen und es ist dann so.
Ja, das ist eine nicht-newtonische Flüssigkeit.
Ja, genau, so dass man dann drüber rennen kann und so.
Und du kannst auch runtergehen und
sterben. Non-Newtonian Fluid.
Aber du könntest zum Beispiel deinen Pool mit Pudding auffüllen. Verdammt viel Pudding. Aber das größte Problem bei dem Pudding war wohl diesen Plastiksticker da abzureißen.
Richtig, die haben irgendwie gemeint, sie würden es dann nicht mehr schaffen, rechtzeitig den ganzen Scheiß da abzudingsen, weil sie echt...
Abzutippen.
Also mit Freunde und Verwandte und die saßen die ganze Zeit da, haben die fucking Puddingbecher aufgemacht, was ja echt eine scheiß Aufgabe ist. Ja. Und haben, ja, mein
Herz dann geklappt. Ja auch nicht dafür gedacht, dass du das in Akkordarbeit irgendwie erledigst. Also,
Tja, hätte er mal eine Maschine bauen sollen dafür. Er war ja schon Engineer.
Ja.
Ingenieur ist nichts zu schwör.
Ja, genau, so wie der Typ, der eine Maschine gebaut hat, um Oreos zu köpfen.
Ja, der hat da ziemlich viel Zeit für verbracht. Ja,
irgendwie 20 Jahre in seiner... 20 Jahre! Das ist, glaube ich, wirklich so. Der hat glaube ich, 20 Jahre in seiner Garage gebastelt.
Ich habe gerade in der Höhle und hat dann irgendwie aus alten Metall
Eimern hat er dann diese Maschine gebaut. Jedenfalls, ja. Weiter.
Gute Sache. Das nächste, jetzt kommt wieder Investment-Fu rein. Ganz interessanter Artikel im Zendepot. Zendepot, die machen teilweise so etwas zu einfach gestrickte Artikel, aber gerade der war ganz nett. 8 Immobilienirrtümer, die du unbedingt kennen solltest. Weil halt viele Leute so heiß sind und hier, Haus kaufen, immer nur Haus kaufen, ganze Zeit. Und
das ist gerade billig. Geld ist billig.
Ja, aber das Problem ist, dass die Häuser deswegen fucking teuer werden. Und er hat da ein paar Graphen drin, wo dann die Leute halt gesagt haben, aber gerade sind die Kredite so billig. Und dann hat er eben einen passenden zweiten Chart daneben, wo dann steht, ja, aber die Häuser so teuer, weil jeder die fucking Kredite so billig kriegt. Und er hat dann auch gemeint, also gerade was bei ihm angeht, er wohnt irgendwie in Düsseldorf und wenn er sich die Hausmieten anschaut und das, was er für eine Wohnung zahlt, dann ist es einfach so, dass selbst über lange Zeit, wenn er die 30.000 Euro Anzahlung, die er für ein Haus machen müsste, einfach initial investiert und das einfach weiterlaufen lässt. Es ist ja nicht nur das Haus, du musst ja dann normalerweise da noch mindestens irgendwie, was sagen sie, irgendwas Prozent von deinem Wert noch zurücklegen, wegen irgendwelchen Reparaturkosten, die da normalerweise auftreten. Und der rechnet das halt so echt schön gegen und sagt dann einfach so, ja, im Endeffekt bist du da echt besser dran, wenn du das Geld einfach irgendwie in keine Ahnung, irgendeinen Indexfonds anlegst und über lange Zeit verlierst du dann Geld, wenn du dir ein Haus kaufst. Also du kannst in derselben Wohnung einfach immer drin bleiben, also vorausgesetzt, er stirbt keiner, wirft dich raus oder sowas in der Art. Aber über lange Zeit hat er dann ein paar Rechenbeispiele, wo er einfach sagt, ja, macht im Moment nicht so wirklich Sinn. Gerade in.
Ist doch Erbsenhaus.
Ja, genau, das ist das Einfachste.
Und das ist auch das Billigste.
Richtig.
Außer der
Erbschaftssteuer muss er dann schon noch zahlen, aber es ist immer noch billig, ja.
Genau. Also
immer wenn ein Schnäppchen quasi.
Abgeschafft oder das ist eben die Sache, was vermietet ist, kannst du halt dann schlecht vererben, weil du mietest es ja nur. Aber auf jeden Fall war es ganz interessant. Und das war jetzt Teil 1 von dem Artikel. Teil 2 ist dann noch irgendwie keine Ahnung, Immobilien sind sicherer als Aktien, Häuser steigen langfristig immer im Wert, so Sachen, die allgemein hin eigentlich so gelten, wo er aber halt Gegenbeispiele bietet und dir auch teilweise die Rechnung zeigt, dass es echt nicht immer so ist. Ist nett zu lesen.
Machen wir weiter. Okay, iOS 7 Review, ja, kann man
ist
lesen.
Ist groß, Ars Technica, sehr schön. Okay. Don't use Hadoop, your data isn't that big. Ist ganz das nett ist geschrieben. Auf jeden Fall. Ja, weil Hadoop ist, ja, ich mag's nicht. Ist eine ekelhafte Sache. Also der so ein Typ, der gerade so drüber redet, ja, okay, meine aber ich habe doch 10 GB Daten. Dann sagt er, ja, aber du hast 16 GB RAM. Also das kannst du problemlos selbst mit Python irgendwie im RAM einfach rumrödeln und das ist sau schnell. Und ja, aber ich habe 500 GB Daten, also ja, und 2 Terabyte sind billig und kannst du trotzdem immer noch durch auf einer Maschine durchnudeln und schlimmstenfalls machst du Postgres auf deine Maschine und geht's auch wieder. Und er redet also quasi so ein bisschen drüber. Ich nicht 100% akkurat finde ich den Artikel, aber ja, größtenteils hat er schon recht.
Es ist halt, der beschreibt da halt auch einen sehr eingeschränkten Use Case. Also er sagt halt, er möchte irgendwie, was war's, er möchte eine bestimmte Anzahl von Dingen zählen oder irgendwie
das ist
statistische
so das,
Analysen auf seine Daten machen.
Ja, das Standard Word Count Problem, was so genau. Bei MapReduce immer gebracht wird. Nee, die Sache ist eben, dass wirklich fast keiner hat Datenmengen, die Hadoop rechtfertigen würden. Also das sind dann halt so, also im Normalfall kommst du dann immer mit einem großen Hobel mit einer normalen relationalen Datenbank eigentlich
ist
schon
meistens
klar.
Dann auch schneller, weil du nicht den kompletten Overhead mit HDFS, mit Jobtracker, mit MapReduce Jobs
und du
hast
kannst eben auch
so
Indexe verwenden, die Sinn machen. Irgendwo so ein B-Plus-Baum ist halt super, wenn du irgendwie sagen willst, gib mir doch mal irgendwie die größte Zahl oder die kleinste Zahl oder eine Range zwischendrin und schau mal, was ich zwischen von vor 3 Monaten und von vor einem Monat, was ich da getan hat und es ist ein interessanter Artikel, hat auch schon 100 Kommentare, da gibt es dann irgendwie Unmengen an,
ja,
an Zeug hinten dran.
Ist interessant, weil am Anfang meiner These stand ich ja tatsächlich auch vor der Frage, möchte ich dieses Problem, was ich in meiner These hatte, mit Hadoop lösen? Und ich habe mich dann auch aus solchen Gründen dagegen entschieden, weil das ist einfach, es ist dreckskomplexe Java-Software. Wenn da irgendwie, wenn es irgendwo mal knallt, dann ist es ein furchtbarer Pain, das zu debuggen. Und im Zweifelsfall ist man halt für so Datenanalyse teilweise mit einer Datenbank, teilweise mit einem Suchsystem, teilweise mit irgendwie einem eigenen Skript, was einfach das Richtige tut und irgendwie schnelle Bibliotheken verwendet und so halt auch besser dran.
Coole Sache.
Aber dieses wir müssen Supart skalieren, das ist ja eh so ein Ding, was du ständig hörst.
Ja,
aber
das ist echt, weil die meisten Leute halt keine Ahnung haben, wie skalieren geht. Dann sagen sie, ja, wir haben jetzt 12 Server und so. Ja, aber du hast nicht mal mehr ein Varnish davor. Deine statischen Assets werden von Apache ausgeliefert. Natürlich brauchst du 12 Server. Das geht mir auch immer so auf den Sack, wenn dann die Leute irgendwie sagen, ja, und dann war ich auf der Frontpage von Hacker News und mein Blog ist kaputt gegangen.
Blöd, hätte
ich mal
dieses
auf jeder kleinen Kack Nginx-Installation mit irgendwas, mit irgendeinem statischen Proxy davor, ein bisschen Caching-Header und du kannst, also es sollte niemals eine Webseite down gehen, echt.
Ja, also niemals.
Außer alle sind eingeloggt und irgendwie jeder hat eine Session und du kannst gar nichts cachen.
Ja, ich glaube, man muss das halt auch differenzieren. So einen normalen Blog, so ein normales Content-Management-System und sonst was, da ändert sich ja im Normalfall nichts. Wenn man jetzt irgendwie so Dinge, sowas wie Twitter, sowas wie Facebook oder sowas ist hart zu skalieren, weil da musst du halt entweder sehr feingranular cachen oder du kannst nur für einen einzelnen eingeloggten User cachen. Und dann musst du halt wieder Sessions erkennen, dann musst du das wieder über deine komplette Infrastruktur inklusive Load Balancer, inklusive Caching-Server, inklusive sonst was, musst du deine Sessions auseinanderhalten können. Das geht natürlich auch, das ist eigentlich quasi ein gelöstes Problem, aber in so sehr in so sehr individuell, so Webseiten, wo die Page-Requests sehr individuell sind, sowas wie Facebook, sowas wie Twitter, sowas wie irgendwie, wo sehr viele Write-Requests auch reingehen, da ist sowas halt schwierig, aber
ja, wie gesagt, sobald eine Session hast, doof, aber ansonsten echt keine Ausrede, warum das Ding runtergehen sollte.
Ja, und selbst wenn du eine Session hast, kannst du halt auch so Geschichten machen, wie jetzt irgendwie ein Grundgerüst, ein Template von deiner Webseite gecached ausliefern und dann mit JavaScript den Content nachladen oder sowas. Da gibt's ja Möglichkeiten.
Ja, oder
sowas
Fragment Caches, allein schon Rails hat ja irgendwie, dann baut die Webseite alles 9 Sachen aus und 2 davon sind auf dich angepasst.
Ja, oder halt
oder Facebooks Big Pipe, was
ja genau
dasselbe
so
macht.
Facebook macht das im Endeffekt so, da ist ja jeder einzelne Dienst Also jeder Teil deiner Web-Applikation, den der Benutzer zu sehen bekommt, ist ja ein eigener Dienst intern. Du hast dann den Chat-Dienst, du hast irgendwie den Timeline-Dienst, du hast den Bilder-Dienst und sonst irgendwas. Und im Endeffekt sind das alles einzelne Dienste, die einzeln gecached werden können und die dann nur zum Schluss von einer Applikation zusammengefasst werden. Und wenn dann bei irgendeinem Dienst was hängt, zum Beispiel der Chat reagiert gerade nicht, da ist irgendein Server kaputt oder sonst irgendwas, dann wird deine Webseite halt ohne Chat ausgeliefert nach einem gewissen Timeout. Aber dann ist der Rest trotzdem benutzbar. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Achso, Hadoop. Ja, es gibt Datenmengen, da macht es durchaus Sinn, auf Hunderten und Tausenden von Servern seine Berechnung durchzuführen. Da macht der Overhead auch Sinn, den in Kauf zu nehmen, weil anders geht es halt nicht mehr, aber dann kommst du halt irgendwie in den Terabyte von Datenbereich. Und so viele Leute haben dieses Problem, glaube ich, nicht.
Aber ja. Das Wort Cyber.
Cyber. Und zwar mein Artikel, den ich gepickt habe, beziehungsweise als Lesevor habe, ist The Bizarre Evolution of the Word Cyber.
Cyberspace. Und,
der beschreibt relativ cool den Anfang, wo Cyber überhaupt herkommt, was es bedeutet. Und wie sich das dann entwickelt hat. Also vor 10 Jahren war Cyber ja noch quasi Cybern, war ja quasi dieses im...
Wagga Wagga.
Genau, Wagga Wagga im IRC zum Beispiel. Damals, wo du noch kein Chatroulette hattest quasi.
Richtig. Und, macht alles Sinn auf einmal.
Und jetzt ist ja Cyber eigentlich so, die Evil Terrorists benutzen Cyber...
Waffen.
Kriminalität und Cyber-Dinge.
Fuck.
Und das ist relativ cool zu lesen und nicht so anstrengend für den Kopf, wenn ihr davor... zum Beispiel Infinite State gelesen habt.
Richtig. Was mich total fertig macht, ist der nächste Artikel, weil der eine andere URL hat, wie er eine Überschrift hat. Die 20 intelligentesten Dinge, die Jeff Bezos jemals gesagt hat.
Aber warum steht da die 25?
Exakt.
Fuck me, ey.
Fuck. Den müssen sie irgendwie im Nachhinein 5 weggestrichen haben.
Weil die waren scheiße wahrscheinlich.
Entweder waren sie scheiße oder nicht von Bezos. Auf
die
jeden
waren
Fall
wahrscheinlich nicht smarter.
Also. Kannst du es auch nicht umändern oder so. Auf jeden Fall auf fool.com, The Motley Fool. Ganz, ganz nette Liste von Quotes, wie der Bezos so Sachen sagt. Und der Bezos macht das schon richtig.
Ich muss jetzt schauen in den Kommentaren, ob einer geschrieben hat, was die anderen 5 sind.
Ja.
Eigentlich müssen wir es schauen, ich schaue es mal.
Fastmail, iOS
7. Ja, genau, Podcast. Das andere ist ein Lesefuhr, ein Blogpost. Deswegen mag ich Fastmail auch so ein bisschen. Das sind totale E-Mail-Nerds. Die haben einfach in ihrem hässlichen Blog geschrieben, dass sie gemerkt haben, dass die iOS Mail-App Multi-Folder-Body-Searches by Default macht. Bedeutet, der sagt, wenn du irgendwas eintippst in der E-Mail-Suche, dann sucht er nicht nur über irgendwie To oder From oder Subject, sondern er concatenated die alle zusammen mit OR und sucht auch noch durch den Body und das ist mal ganz interessant zu lesen, was für Probleme die so haben. Und dann sagen sie, ja, wir werden das jetzt wahrscheinlich live umschreiben in eine Fuzzy Search und die Fuzzy Search können wir dann mit unserem Suchserver im Hintergrund machen, der, Gott, die benutzen irgendwie diesen C-basierten, wie heißt der nochmal? Xapien, genau, Xapian. Das ist auch so eine, quasi die C-Konkurrenz von Lucene. Und die schreiben auf jeden Fall da ein bisschen drüber, dass sie das jetzt wahrscheinlich so live umschreiben werden, weil sie es gemerkt haben. Und das finde ich cool, weil das bedeutet, dass die irgendwie daran arbeiten und dann mein Handy suchen kann. Gut.
Mhm. Okay.
Was gut kommt. Fahrt mehr.
Mimimi der Woche 2. Internet in Italien via Mobilfunk. Das ist total die Krankheit.
Ja gut, es war dann egal, wo dein Telefon
verloren hast,
oder?
Ich habe gedacht, die haben da so total geile Tarife. Wind oder so heißt
das. Na gut, ich habe ja mein ganz normales iPhone benutzt, also zumindest die erste Woche. In der zweiten habe ich es ja dann verloren.
Es wurde geklaut, sagen wir mal. Also
ja, oder es wurde geklaut. Auf jeden Fall war es plötzlich weg, ohne oder dass es noch einen Ton von sich gegeben hat. Ich meine, das Coole war, dass ich habe mir nicht die Mühe gemacht, irgendwie da Wind oder Tim oder sowas eine extra SIM-Karte zu besorgen, weil es war mir irgendwie zu blöd. Zumal T-Mobile, als ich nach Österreich kam, gesagt hat, boah, sie können ja eine Woche gratis surfen. Ja,
stimmt, hatten sie ja ihren Aktionsdingens.
Genau, Aktionszeitraum. Da habe ich gesagt, klick, gerne, ja, macht mal, super. Und obwohl ich 3G hatte, war das elendig lahm. Und ich meine, es war außerhalb der normalen Urlaubszeit. Also die meisten Touristen waren einfach schon wieder weg.
Wahrscheinlich haben sie dann die ganzen Türme ausgeschaltet.
Richtig.
Jetzt
muss
doch Edge.
Also die meiste Zeit hat es tatsächlich nur Edge, aber wenn ich mal 3G hatte, LTE hatte ich nie, aber 3G schon relativ oft, gerade in Städten. Aber trotzdem war es elendig lahm, so als, weiß ich nicht, als würden da zigtausend Leute rumsurfen.
Ja, Italien halt, ne?
Italien halt,
ja. Ja, die haben aber die dreckigsten Mistnetze, das ganze, die haben alles die dreckigen Mistautobahnen, Miststraßen, Mistregierungs.
Lampe.
Nee, die sind Europäer, ist okay.
Wahrscheinlich ist es auch so, dass da jeder Tower hat quasi einen eigenen DSL-Anschluss.
Und also Infrastruktur in Italien ist echt nicht schön. Das ist es eben. Also sie können zwar, da kann jeder telefonieren, aber Daten gehen dann halt
ist
nicht.
Gut.
Das ist so, wie wenn jeder E-Plus hätte. Wobei, ich habe jetzt auch E-Plus, ist besser geworden, muss man echt sagen.
Jetzt, wo sie gekauft worden,
besser, aber nicht gut.
Doch.
Nee, das kann ich nicht.
Also ich war jetzt mit dem Ding bis nach Österreich und hier in Stuttgart jetzt ein bisschen rum und muss sagen, UMTS ist schnell. Und er hat ja auch Chip neulich diesen neuen Netztest gemacht, wo sie so getestet haben und die sagen, UMTS ist bei E-Plus jetzt schnell, erstaunlicherweise. Mhm. Also sie haben irgendwie alle ihre Basisstationen geupgradet. Mhm. Sie haben nicht in LTE investiert halt, sondern nur UMTS geupgradet und auch meist nicht HSDPA. Aber du kriegst halt von den 7 Mbit, kommst du echt gut ran und Upload ist einer der schnellsten, den du kriegst. Also so Bilder senden oder so. Keine Ahnung, was die gemacht haben, aber es...
Ja, trotzdem, wenn man nicht in die Zukunft investiert, dann wird das auch nichts. Aber ich meine, ja, die werden ja jetzt zusammen.
Die werden gekauft und dann haben sie quasi automatisch in die Zukunft investiert worden.
Genau. Mhm. Aber sie sind immer noch letzter Platz, weil sie natürlich auf dem Land wieder scheiße sind, aber sonst ist E-Plus.
Ja, also das hat mich etwas geschockt. Also schön fand ich natürlich, dass ich es gratis hatte, zumindest die erste Woche. Aber ich habe echt gedacht, das würden die mal ein bisschen besser hinkriegen irgendwie.
Nee, ja, Italien noch nicht.
Ja, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne?
Nee, Chuck Norris stirbt zuletzt.
Chuck Norris?
Chuck Norris stirbt auf jeden Fall als letztes.
Noch
nach der
Woche. Ja, auf jeden Fall. Habe auch den Chip-Netztest hier nochmal verlinkt. Die sind Platz 1 Telekom, Platz 2 Vodafone, Platz 3 O2 und E+. Also die sagen, O2 E+ sind jetzt grob gleich.
Ja, ich bin einfach immer im besten Netz. Das ist total gut.
Und was da drunter? Irgendwas, was man nicht kennt? Oder?
Nee, gibt es nicht mehr.
Es gibt einfach nur die 3.
Obwohl, ich bin jetzt...
Gibt's ja auch nur in Deutschland. Also die Reseller, aber wie gesagt, ja. E+. Ich war mit Ausland-Handy, war ich eigentlich ganz begeistert, dieses SIM-Quadrat, was ich habe, nach Österreich gefahren, dann kommst du da rein und dann kriegst du eine SMS und der sagt dann, okay, du hast 3 Pakete zur Auswahl. Das eine ist irgendwie so 5 Megabyte für saubillig irgendwie. Aber ich hole gerade mal die SMS raus. Auf jeden Fall sagt dir dann zu jedem Paket so die Nummer und du kannst dann von einfach diese Nummer anrufen und dann ist es kostenlos auch für dich. Und dann sagen die, ja, wurde jetzt, also eine Roboterstimme sagt, okay, wurde gebucht, kannst jetzt ins Internet.
Also bei T-Mobile ist es so, du gehst auf eine Webseite und kannst es auswählen und die Webseite ist auf jeden Fall kostenlos. Also
okay.
Die erreichst du immer, das pass.telekom.com oder .de oder was weiß ich. Und die geht auf jeden Fall immer, die sagt dir auch zum Beispiel die ganze Zeit, wie viele verbraucht hast noch. Ist auch in der Zeit dann kostenlos danach oder wird nicht abgerechnet. Kannst halt immer die ganze Zeit gucken, wie viel von deinem frei. Also selbst wenn du eine Woche Flatrate hast, hast du ja nur 150 Megabyte davon in voller Geschwindigkeit und dann drosseln sie dich.
Genau, und also hier sind's für 75 Cent bekommst du 5 Megabyte für 24 Stunden gültig. Also wenn du echt nur E-Mail willst, zahlst du 75 Cent. Was ich genommen habe, war einfach 25 Megabyte, 48 Stunden gültig für 2,50.
Dann bei Telekom teurer, da zahlst du 2,95 für, ich glaube, 25 Megabyte und 24 Stunden.
Ja, das war also für mich jetzt waren zwei Tage Aufenthalt. Der hat mir dann am Ende, sagt dir dann auch noch, schickt eine SMS, sagt, hey, du hast 80% von deinem Guthaben aufgebraucht. Wenn du nochmal willst, kannst du einfach nochmal da anrufen, dann bucht er wieder ab und dann ist
kannst
gut.
Kannst du eigentlich Iodine direkt benutzen dann?
wahrscheinlich dann gar nicht mehr, weil dann hast du quasi Iodine über Edge ist ja langsamer als null Modem.
Das ist quasi gar kein...
Quasi.
Noch weniger
das Dritte wären 20 Euro zahlen, dann hast du 250 MB für 28 Tage. Was?
Das ist okay.
Also für 20 Euro, und dann musst du im Urlaub, also ist jetzt halt EU, was, ja. Aber dann hast du zumindest den Stress nicht und zahlst halt 20 Euro und hast dann aber deine ganz normale Nummer und alles. Und das war echt nett gemacht und die sagen auch, gut, nach Ablauf wird es gekappt. Bedeutet, dann sagt er dir bei 80% halt, hey, gleich ist um. Und wenn du dann durch bist, dann sagt er halt, ja, sorry, jetzt ist aus und dann hast du einfach kein Internet mehr. Aber das war ich eigentlich ganz positiv überrascht von. Das war von wegen so Internet und draußen. Outbank, Flighty.
Genau, ich benutze ja für mein Banking-Gedöns, für so mehrere Konten verwalten, Kreditkarte, sonst irgendwas, Outbank. Das ist auch deshalb ganz nett, weil es halt zwischen meinen Devices hin und her synchronisiert. Das ist jetzt eigentlich zum Abrufen meiner Kontotransaktion jetzt nicht so richtig wichtig. Aber hat halt den Vorteil, ich kann jetzt irgendwie gemütlich am Mac, wo ich eine volle Tastatur und sonst was habe, meine Credentials und sonst und Geschichten, kann ich meine Accounts eintragen und die synchronisiert dann halt auch automatisch auf mein Telefon und so weiter.
Also die Settings werden dann gesynkt?
Die Settings werden gesynkt.
Und was du gelesen hast?
Genau, genau. Und ah, okay. Was schon gelesen ist und so weiter, das ist auch ganz praktisch. Ich benutze es auch schon eine Weile. Jetzt ist es mir mal um die Ohren geflogen und zwar richtig. Ich habe da irgendwie die App auf iOS geupdatet und dann so zack, bumm, nichts mehr geht. Sobald man dann die App gestartet hat, ist sie komplett eingefroren, ging gar nichts mehr. Habe ich halt so mal ein bisschen nachrecherchiert. So im App Store die ganzen Bewertungen, so ein Stern, stürzt ab, geht nicht mehr. Haufenweise. Dann habe ich mal so einen Blogpost von den Machern von Outbank gefunden und scheinbar ist das Problem bekannt und hängt mit iCloud Sync zusammen.
Das behaupten sie immer.
Ja, das behaupten sie immer und meine Vermutung ist dann halt auch, ja gut, dann haben die halt irgendwie Scheiße gebaut, schieben es auf Apple.
Aber das, also gerade die iOutbank, die haben ewig schon, sagen die das, iCloud ist total doof.
Aber sie bieten halt auch keine Alternative an. Wenn es besser funktionieren geht's würde, könnte ich...
Dropbox?
Nee. Sie haben mal angekündigt, dass sie es implementieren wollen, aber bis jetzt gibt es da keine Alternative zu iCloud für Synchronisierungsgeschichten. Genau, und dann ja, und das ist irgendwie alles Apples Schuld und so weiter und so fort. Würde ich an deren Stelle wahrscheinlich auch machen, weil es ist ja so mehr oder weniger bekannt, dass Apple das mit den Services so ein bisschen nicht hinkriegt. Und dann kann man immer die Schuld schön abstreiten. Und der Fix ist halt auch genauso frech. Also da gibt's halt dann so eine FAQ, wo dann drin steht, ja, und wenn du jetzt deine iCloud wieder neu reaktivieren willst, dann deaktiviere erstmal auf allen Devices, auf denen du dein Outbank drauf hast, den iCloud Sync, dann lösch überall auf iCloud deine Daten raus, dann nimm dein Gerät mit dem neuesten Stand, da aktivierst du das wieder und dann musst du quasi auf allen anderen Geräten den iCloud Sync wieder aktivieren. Und da sitzt du mal dran mit irgendwie, ich meine, bei mir ist die Anzahl jetzt begrenzt. Ich habe 3 Devices, wo da synchronisiert wird, aber das ist trotzdem nervig. Und das sollte halt nicht sein. Gerade so, dass halt eine App hart einfriert und gar nichts mehr passiert. Das sollte es halt irgendwie, also mittlerweile ist ein Update gekommen, vielleicht wird es zumindest einigermaßen so behoben, dass die sagen können, okay, wir können es jetzt wieder, ohne dass du deine iCloud-Daten komplett löschen musst, kannst du es wieder irgendwie reaktivieren, aber ich finde es doch echt, ich find's doof. Und leider, ich hätte mich ja schon nach einer Alternative umgeguckt. Ich weiß, dass es auf dem Mac sowas wie Money Money gibt, aber halt so nicht so integriert mit iOS-App dazu und so weiter. Naja, ich hab mich jetzt da durchgequält und meinen ganzen Scheiß gelöscht und wieder neu aktiviert und bla. Es tut vorerst wieder. Ich hoffe mal, sowas passiert nicht nochmal. Aber ja, es ist doof.
Ja. Dann noch JRuby und...
Genau, ich habe da jetzt die letzte Woche verbracht oder Teile der letzten Woche verbracht, einen Bug, den ich mit meiner Applikation hatte, dass meine Tests nicht mehr durchgelaufen sind und dass da irgendwie Daten nicht mehr ordentlich geschrieben wurden, beziehungsweise unter falschen Voraussetzungen geschrieben wurden, der nur unter JRuby auftrat. Und seltsamerweise in manchen Shell-Sessions, in denen ich die Tests ausgeführt hatte, nicht auftrat, aber in anderen schon. Und es war dann so ein bisschen seltsam und ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und nichts dazu gefunden. Und dann ist mir durch Zufall mal aufgefallen, dass ich beim Deployen meiner Applikation und beim Testen in manchen Shell-Sessions eine Environment-Variable gesetzt habe, in der eine Option jruby.refi.classes gleich true gesetzt wurde. Was das Ganze macht, ist, das ist zum Debuggen, wenn man sich Memory-Dumps von der JVM zieht, ganz nett. Da erstellt JRuby für jede Ruby-Klasse, die man benutzt, eine tatsächliche Java-Klasse, dass man die halt auch als solche in Memory Dumps der JVM erkennt, ohne da jetzt groß sich einen Wolf zu suchen, wenn man da mal einen Memory Dump, einen Heap Dump von der JVM durchsucht und irgendwie Memory Leaks finden will, wie ich es letzte Woche schon gezeigt habe. Was dazu geführt hat, dass dann quasi, also wenn diese Option gesetzt ist, dann passiert was ganz Seltsames, nämlich wenn irgendein Objekt die Methode .id definiert hat, dann liefert das in Ruby eingebaute Object.Object-ID denselben Wert zurück und dann hat mein Datenimport geknallt wegen einer Zeile, die ich jetzt hier auf GitHub verlinkt habe, wo halt geprüft wird, ob dass diese beiden IDs unterschiedlich sind. Sollten sie auch eigentlich sein. Also dieses .id-Feld, das ist in Ruby schon lange deprecated und daher kann man das eigentlich in seinen eigenen Klassen verwenden. Da es noch alte Ruby-Versionen gibt, wo sowas immer noch vorhanden ist, ist da in der Bibliothek, die für Elasticsearch, die ich da benutze, nämlich Tire, ist da ein Check drin, der checkt, ob diese beiden IDs unterschiedlich sind. Und bei mir hat es dann natürlich geknallt, weil die immer gleich waren. Ist sehr blöde, habe ich sehr lange dran rumdebuggt. Ich weiß auch nicht wirklich, wem ich da die Schuld zuschieben kann. Wahrscheinlich keinem der beiden, weil das eine ist eine Debug-Option, die ich halt zufällig mal gesetzt hatte, damit ich besser debuggen kann. Und das andere ist halt der Code, der eigentlich schon Sinn macht, aber ist halt für mich ein bisschen blöd gelaufen. Daher, Mimi.
Picks. Pick. Foto machen.
Make Fotos. Genau. So gut. Ich habe es erst gelernt und zwar bei Android kann man mit der Lautstärke-Taste im Fotobildschirm ein Foto machen. Hm. Ihr werdet jetzt bestimmt sagen, haben wir doch schon längst gewusst. Das weiß doch jeder Idiot.
Geht sogar auf dem iPhone.
Ja, das ist, ich glaube, das ist, habe ich automatisch so gemacht. Also ich habe ein Foto gemacht und ich glaube, ganz automatisch.
Aber ich bin jetzt einfach einer von den Lucky 5000.
Auf dem iPhone weiß ich nicht, wie es mal eingeführt wurde.
Ja, mit einer iOS-Version ist es mal eingeführt worden.
Und genau. ich hab's gelernt, weil bei dem Jolla stand so, ja, ich habe keine extra Taste für das Foto machen. Und er hat mir gesagt, ja, dann mach's doch, das geht mit dem Lautstärke-Dings. Dann habe ich es mit ihm ausprobiert, hat auch funktioniert.
Ciao. Sehr gut.
Total so
gut.
Bei meinem alten Gerät hat es auch eine extra Taste dafür.
Ja, genau deswegen, ja. Okay. Kannst du auch mal eine Lautstärke-Taste machen?
Tja. Nein, aber es gibt eine extra Taste dafür.
Nee, ist wenig.
Und was ist, wenn du jetzt Fotos machen willst und gleichzeitig die
Genau.
Also Android ist open, kann man machen. Ja. Also das nicht, aber andere Sachen.
Man müsste ja Holländer sein, ne?
Richtig. Fand ich ganz cool. Also Globalisierung ist ja schon was Feines. Ich schaue hin und wieder gern so Football-Spiele an und da gibt's irgendwas, das nennt sich Game Pass und dann kann man die da anschauen in HD und 12.000 Versionen. Ganz cool. Und normalerweise zahlt man da viel Geld für. Ich würde da kein Geld für zahlen, deswegen ist es ganz gut, dass man das auch anders bekommen kann. Und nämlich, die NFL versucht sich irgendwie in Holland gerade so ein bisschen auszubreiten. Und wahrscheinlich, weil sie in Holland nicht so wirklich viele Fans hat, ist eben die Idee, dass die den Leuten, die aus den Niederlanden kommen, das Ganze einfach kostenlos zur Verfügung stellt. Bedeutet, wenn du Holländer bist, und das machen die an der IP-Adresse fest, und auf den NFL Game Pass gehst oder die NFL Game Pass iPad App zum Beispiel startest, dann sagen die, ja, super, hier hast du komplette freie Auswahl, kannst dir alles anschauen in HD, super Sache. Wenn du Deutscher oder Ami bist, dann sagen sie, ja, hier brauchst du, gib mal deine Login-Daten ein. Das habe ich jetzt einfach mal versucht. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten bei privateinternetaccess.com so ein VPN Zugang und die haben Server in allen möglichen Ländern, irgendwie Schweiz, Rumänien, Ostküste USA, Westküste USA, Kanada, schieß mich tot, Schweden, sonst wo. Und für $3.33 im Monat bekommst du da also quasi unbegrenzt Internet über irgendwelche VPN-Server und mit IPsec und PPTP und L2TP und sie bieten dir sogar einen SOX 5 Proxy an irgendwie, falls du ganz komisch drauf bist. Auf jeden Fall kannst du das einfach benutzen. Und ich muss gerade überlegen, der SOX 5 Proxy? Das ist eigentlich ganz cool, weil den könnte ich dann im Browser einfügen mit so einer komischen Pack-Datei, nur die NFL Game Pass-Seite auf den SOX5-Proxy in Holland umleiten.
Jo, kannst Foxy-Proxy benutzen und dann automatisch deinen Proxy quasi auswählen, je nachdem,
wo du bist. Ich muss Benutzernamen und Passwort eingeben können, dieses SOX5 Plus Bonus-Feature. Irgendeins von diesen Foxy-Proxys konnte das irgendwie nicht so richtig.
Guck mal nach, ob es meins ist, kann. Und wenn es es nicht kann, dann zack,
oder man konnte es irgendwie nicht filtern. Also das ist nicht viel.
SOX5 kann auch keine Authentication.
Richtig. Aber das ist jetzt in Foxy-Proxy, oder?
Ja, genau.
Genau, auf jeden Fall, das ja, leider.
Lame.
Egal, auf jeden Fall klappt es wunderbar und ich kann echt nur dieses Private Internet Access empfehlen. Also die packen immer wieder Server hinzu. Der Geschwindigkeit ist super. Ich habe es jetzt halt auf dem iPhone mal eingerichtet, falls ich irgendwann im öffentlichen WLAN bin. Du kannst ja halt jedes Mal, wenn es irgendwie mal wieder einen Google-Service gibt, wo du dich nur als Ami aufsignen kannst. Google Music war irgendwie so das Letzte. Dann machst du halt kurz dein VPN an und bist drin. Du kannst irgendwie Hulu, Netflix dadurch problemlos schauen. Und es gibt zwar auch diese DNS-Alternativen, die das auch ermöglichen. Aber so ein VPN ist halt einfach die, ich sag mal, sicherste Möglichkeit. Und ich habe das Ding jetzt eh rumliegen und für 3,33 im Monat. Also
ja, also ich habe das auch mal eine ganze Zeit lang verwendet. Ist jetzt irgendwie mein Account ausgelaufen. Aber tut. Und ich finde es halt auch ganz nett. Also ich habe es mal probiert mit dieser komischen Krepel-App, die man sich da für den Mac runterladen kann. Da ist die Verbindung ständig abgebrochen. Es gibt ja eine, da kann man dann in der Menübar oben, ich möchte jetzt in Holland rauskommen und ich möchte jetzt da und da rauskommen. Und die macht dann auch so automatisch Port-Forwarding und so. Bei mir ist da ständig die Verbindung abgekackt. Ich habe dann einfach mal einen normalen, ich weiß gar nicht, was ich da benutzt habe, OpenVPN, glaube ich, den OpenVPN-Client oder PPTP oder was auch immer benutzt.
Du kannst den Standard macOS, IPsec oder PPTP, je nachdem, wie du drauf bist. Du machst es ja eigentlich nicht wegen der Sicherheit, sondern du machst es, dass du die IP bekommst. Also dann geht PPTP auch.
Genau. Und das hat bei mir zumindest deutlich stabiler funktioniert, weil diese App, die dabei war, die ist irgendwie...
Gibt es auch immer Updates für, aber die Auto-Update machen sie leider nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall kann ich empfehlen, das ist ein Referral-Link natürlich in den...
Der Markt braucht Geld. Gibt ihm
Daddy,
Geld.
Daddy braucht neue Schuhe.
Daddy braucht neuen VPN.
Richtig. Der zweite Pick, ganz schnell, Air-Server. Ich habe dann gedacht, gut, ich kann natürlich das irgendwie auf dem Mac Mini, der bei mir am Fernseher hängt, irgendwie machen und dann ins VPN gehen und dann irgendwie da auf die Homepage und ist dann Vollbild, aber ist ein bisschen nervig. Was ich jetzt einfach gemacht habe, ich habe mir geschaut AirPlay. Eigentlich hätte ich einen Apple TV, aber den habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich ihn nie benutzt habe, so wirklich. Und dann habe ich jetzt einfach AirServer mir gekauft. Das ist so eine kleine App, kostet mir $10 oder so. Und dann nimmt er dir AirPlay entgegen. Wirklich problemlos, gibt es wohl für Windows und Mac. Und dann taucht er einfach bei mir auf und ich kann dann sagen, hier vom iPad in diesem NFL-Ding, hier mach's mal auf den Fernseher. Und dann habe ich da HD am Fernseher, habe nur das iPad im VPN, was auch cool ist, weil da läuft ja eh nichts drauf, was da sonst irgendwie relevant wäre. Und dann mache ich da einfach mit 2 Klicks das VPN an und dann mache ich das Ding auf und dann läuft. 4 Klicks später habe ich HD-Videos am Fernseher. Und also der Air-Server, der ist auch echt praktisch, weil er läuft dann in der Taskbar oben und wenn du es dann hinschickst, dann poppt das Videofenster einfach in den Vordergrund, geht auf Vollbild, spielt ab, was es abspielen soll, kann auch Musik machen, wenn du willst. Also wenn ich an den Mac Mini jetzt Boxen anschließen würde, hätte ich halt auch automatisch noch so ein quasi die Möglichkeit, da Musik drüber zu hören. Einfach schöne große Boxen ran.
Ach gut.
Ganz normal über Klinke. Und AirServer kann ich empfehlen. Ich habe, also da gibt es sicher auch irgendwie so Open Source Geschichten, aber der Plex zum Beispiel kann theoretisch auch AirPlay, aber das ist alles nicht so. Das ist so eine Mischung aus Python, Perl und C, die du echt nicht haben willst. Und das geht das total gut und schnell. Dann
eigentlich. Also ich habe schon schlimmere Mischungen gehört, muss ich sagen.
Ja, gut. Wenn's,
zum Beispiel JavaScript auf dem Server.
Das macht doch keiner. Mischung. Ja, auf jeden Fall, AirServer war cool.
Dann nochmal Ruby, Fladdy.
Genau, ich habe ja letztens mal ein bisschen erzählt, wie man so Memory Profiling oder über Artikel geredet, die beschreiben, wie man Memory Profiling in JRuby macht. Ich habe jetzt letztens auch mal das Bedürfnis gehabt, einen Gem.
Sorry.
Warum macht dein Telefon Geräusche?
Weil ich lange auf den Home-Button komme, dann geht Siri an.
Genau.
Ich habe den gerade
wobei in der Tasche. Genau, ich hatte jetzt mal das Bedürfnis, RubyProf auszuprobieren, was auch so ein Ding ist, mit dem man so Memory, CPU und alles Mögliche profilen kann. Memory allerdings und ich glaube Garbage Collection und so weiter, allerdings nur mit einem modifizierten Ruby-Interpreter.
der halt da Reports abliefert. Und da habe ich jetzt ein nettes Gist gefunden. Das kann man irgendwie so mit Curl runterladen und dann in Shell pipen. Und dann installiert er einem ein gepatchtes Ruby mit rbenv.
Ja, yeah, shit, in die Root Shell pipen gewonnen.
Nicht in die Root Shell, aber...
Sondern warum nicht in die Root Shell?
In deine User Shell, die einfach User Shell.
Also, quasi Angst, alles Fleidi. Andere. Ich glaube, Fleidi hat Angst.
Nee, das Ding ist, ich habe ja den Code vorher gelesen, dann kann ich das machen.
Sehr gut. Sehr weiß schön. Ich nicht.
Also doch. Das sind ein paar, paar Zeilen Shellcode und dann kann ich das auch machen, wenn ich den Code vorgelesen habe.
Gar kein Problem. Ich finde das auch, also ich finde grundsätzlich die Idee, einfach Shit in die Shell zu pipen und dann funktioniert es echt super gut einfach.
Ja, genau. Und also die Installation war relativ problemlos. Ich muss jetzt noch rausfinden, wie ich den Output von diesem Profiler interpretiere. aber ja, hat zumindest soweit funktioniert.
Hat irgendwas getan.
Ja.
Ach, das ist doch schön. Wenn ab und zu Dinge tatsächlich funktionieren. Mhm.
Ich bin mal wieder Bahn gefahren.
Wow.
Ja. Also mein großes Ziel ist ja, jede Bahnstrecke in Deutschland einmal abgefahren zu sein.
Das ist aber ein bescheuertes Ziel.
Wieso? Ist total gut. Ich will ja viel kennenlernen.
Aber du fährst bloß dran vorbei, du kennst sie nicht.
Einfach. Richtig, doch? Du bist im Inneren der Bahn.
Weißt du, das kannst auch über Sachen rüberfliegen, aber dann kennst du sie noch nicht.
Nicht?
Nee.
Ah ja, du kannst ja jederzeit aufsteigen und angucken.
Nicht im Flugzeug.
In der Bahn schon.
Nee, in der Bahn auch. Aber dann kommt auch die, dann kommt die nächste Bahn übermorgen.
So einfach so, ja, richtig, dann hast du eine Stellwerkstörung, zwei Flughäfen werden auf der Bahnstrecke gebaut und dann geht nichts mehr. Aber erzähl doch mal, was du hier Tolles gepickt hättest.
Genau, quasi. Also ich habe auf dem Rückweg von Berlin Richtung Richtung Italien bin ich mit der Schwarzwaldbahn gefahren.
Oh.
Ja, eine Strecke, die ich noch nicht gefahren bin.
Hast du die dann also direkt abgestrichen? Hast du so
ich habe eine so große eine Liste? Ja, ich habe eine große Karte zu Hause an der Wand, wo jede Strecke eingezeichnet ist.
Ja, die Frage ist,
die immer ab.
Die Frage ist, ob sich die nicht ändert, ob die bauen ja auch neue Strecken irgendwann.
Ja, eher legen, also die neu gebaut werden, zum Beispiel die Stuttgart, nein, die Stuttgart,
kann man das nicht irgendwie automatisieren?
Ulm, kann man das nicht automatisieren? Genau, du brauchst
eine digitale Karte. Nein, ich habe so eine tolle Analogkarte.
Ich finde das auch super, also ich finde das auch super mit einer analogen Karte anstatt mit so einer blöden
digitalen. Und da kannst du die geplant sind oder gerade gebaut werden, die sind da erstens eingezeichnet.
Eigentlich willst du beide haben. Du willst analog beide Karten, du willst analog und digital, damit du beides quasi im Internet mit angeben kannst und zu Hause auch was hast.
Ich gebe zurzeit nur zu Hause an, aber das mit dem Internet können wir uns nochmal überlegen. Also das die gerade gebaut werden, sind da eingezeichnet und eher werden welche stillgelegt, als dass welche gebaut werden zurzeit in Deutschland. Jedenfalls die Schwarzwaldbahn bin ich noch nicht gefahren und das Tolle ist, zur Schwarzwaldbahn habe ich schon ganz lange auf meinem iPhone, Gott hab es selig,
so traurig.
Ja,
mir kommen echt gleich die Tränen.
Sorry.
Mann.
Ihr habt keinen Respekt davor. Das ist ein schlimmer Verlust.
Nee,
das
ist auch scheiße.
Das ist, als hätte man dir den Arm abgehackt, weil du hast plötzlich.
Zwei Arme, ja? Du hast nur ein iPhone. Yes. Das ist was ganz anderes.
Ja, ich habe Arm gesagt, nicht Arme.
Ja, meine ich ja. Deswegen ist es einfach noch schlimmer, weil du hast zwei Arme. Stimmt. Wenn du sie einen Arm abhacken, hast du noch einen anderen.
Ja.
Aber du kannst iPhone keinen Arm neu kaufen. Ist das iPhone weg.
Also wir wollten zum Beispiel Karten schreiben an Verwandte, Freunde und so. Ohne iPhone ist halt Kontakte und ich weiß, wohin du die Karten schreiben sollst. Das ist echt.
Machst du dann Deutschland, später, einfach nur Deutschland bist. Schreiben. Einfach Tante Beate, Deutschland.
Genau. Habe ich ausprobiert, funktioniert nicht.
Scheiße.
Blöd. Also es gibt so viele Situationen im Leben, wo du denkst, scheiße, ja, du könntest das jetzt machen, aber dummerweise hast du irgendwie das wichtigste Gerät in deinem Leben nicht. Jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ja, ich habe schon ganz lange so einen Podcast von der Bahn auf meinem Telefon gehabt und ich konnte ihn dann endlich, als ich diese Schwarzfahrbahn-Strecke... Schwarzwaldbahn gefahren bin, endlich mal hören.
Titelvorschlag.
Eine sehr beeindruckende Strecke, die ja nur über badisches, ja, der Pfleidi kennt sich aus, der kommt ja von da, Staatsgebiet verläuft, deswegen muss...
Ich bezweifle, dass es noch ein badisches Staatsgebiet gibt, aber red einfach mal weiter.
Nicht mehr. Damals, als die Bahn gebaut wurde, war das so. Die durfte also nicht über württembergisches Gebiet gehen, sonst wäre es viel einfacher zu bauen gewesen.
Ja, nichts gibt's.
Nee. Jedenfalls ist sie deswegen ganz cool und die Deutsche Bahn stellt einen Podcast zur Verfügung, den man sich anhören kann, während man die Strecke fährt und bekommt dann so erzählt, was man gerade so rechts und links sieht.
Aber was ist, wenn die Bahn mal wieder Verspätung hat? Das passt doch nicht mehr dann, oder?
Macht
das
über GPS?
Du kannst tatsächlich Pause drücken und das...
Nee, ist verboten.
Was ist, wenn du nicht über GPS fährst, wenn er so schnell ist? Ja.
Also er macht es nicht über GPS.
Nein. Das wäre super.
Schade, das wäre eigentlich cool, weil die haben ja alle Smartphones, wo du das machen kannst.
Ich habe tatsächlich...
Oder ist es ein Audio-Podcast oder ist die Smartphone-App, die sie haben?
Es gibt jetzt auch die Smartphone-App, ich habe aber tatsächlich die nicht benutzt, sondern ich habe, weil ich es halt schon vor Urzeiten mal einfach draufgetan habe, ich habe gedacht, irgendwann fährst du mal diese Strecke und dann hörst du es und ich konnte es dann endlich machen und habe danach gesehen, die haben das jetzt auch als App. Und dann siehst du halt auch, wo du gerade bist und kannst irgendwie zu diesen Orten noch was anklicken und dir noch ein paar Bilder irgendwie angucken. Du siehst dann halt zu jeder Haltestelle irgendwas zu dem Ort, das wird dir auch erzählt.
Hat dein Zugticket 15 Euro teurer gemacht wahrscheinlich im Endeffekt, weil die dieses Ding produziert haben.
Nein. Das ist mir ja völlig egal, weil irgendwann hast du sowieso schon bezahlt. Aber
du fährst ja eh nur Bimmelbahn, oder?
An der Strecke gibt auch manchmal
Regio.
Gibt auch eine IC-Verbindung.
Ja, aber die fährt zu schnell, dann kommst du ja nicht mit dem Podcast nach.
Ja, genau.
Das stimmt. Blöd,
ne? Da musst du ganz schnell reden, so auf anderthalb
Fall
Geschwindigkeit.
Ist die Strecke zu empfehlen?
Köln, Bautzen, Berlin, fertig.
München.
Das war die Hyperloop Edition, sorry. Habt ihr jetzt vielleicht nicht.
Hyperloop.
Steckst du ein und dir schreit einfach kurz einer drei Ortsnamen entgegen, dann bist du da. Sorry für die Bautzen, Unterbrechung.
Ja. Mach doch einfach weiter, es ist total die interessante Geschichte, die du erzählst.
Ah ja, tu ich auch.
Was denn?
Also, wer die Strecke mal fährt, kann sich das an. Ist eine total interessante Strecke, hat total viele Tunnel, so 40 Tunnel auf der ganzen Strecke. Man Tunnel. Hat total Tunnel. Gute Aussicht. Super, alles toll, muss man mal gefahren sein. Eine der interessantesten Strecken in Deutschland.
Bist du auch irgendwo ausgestiegen oder einfach nur durchgefahren?
Ich bin erstmal nur durchgefahren, weil ich musste ja irgendwo hin.
Achso, ja, du hättest auch da irgendwo hinfahren können.
Ja, der sagt ja auch zu jedem Ort, was es da Tolles, Interessantes gibt. Wenn sie jetzt hier aussteigen, können sie
Schweinemuseum.
Das gibt es ja nur in Stuttgart.
Es gibt aber zum Beispiel ein Museum,
wo
die Bahn nochmal nachgebaut ist, die Schwarzwaldbahn, in klein.
Aber du bist...
Steigen sie aus der Schwarzwaldbahn aus, um die Schwarzwaldbahn zu sehen.
Und zwar in klein.
Ja.
Das macht alles so wenig Sinn.
Oder einfach ein Museum von Steinen.
Und dass da viele Uhren einfach gebaut wurden früher, diese Kuckucksuhren. Ja. Und dass die größte begehrbare Kuckucksuhr der Welt da in irgendeinem Ort steht.
Ja,
und
die ist aber scheiße langweilig.
Ich war da noch nicht. Alles, aber
ich finde es so traurig, dass die Bahn sowas
Wasserfall,
macht. Können
ich finde es total gut.
Können die nicht einfach schauen, dass die Tickets billig werden und dass die rechtzeitig kommen? Und dann hören sie aber auch auf. Und wenn dann irgendeiner reinkommt und sagt, ich habe total die crazy Idee, was wir machen könnten, dann soll irgendeiner von hinten aus dem Schrank kommen mit so einer Socke voll mit Centstücken und einfach als überballern und dann sagen, nein, rechtzeitig kommen, günstig sein, ja, Punkt.
Ich glaube, das
will ich nicht.
Du, mein Stromanbieter macht auch keine Romy und Julia Aufführung im Park, weil ihm gerade danach ist.
Ich glaube schon.
Ja, da zahlen sie es halt ein bisschen mit. Sicher? Okay, ja, hoffentlich nicht, sonst habe ich einen anderen bald. Ja. Das ist, wenn die anfangen,
ich
so einen Scheiß zu machen.
Ich finde das total gut und ich finde es einen total tollen Service und bitte mehr davon.
Gott sei Dank, nicht
wenn diese Scheiß-Tickets schon so teuer sind, will ich auch wenigstens so einen Scheiß haben. Ja,
weißt du, warum die so scheiß teuer sind?
Du siehst das falsch rum. Wenn die den Scheiß nicht machen würden, dann wäre dein Ticket billiger.
Nein. Ich will aber dafür zahlen.
Ja, dann ist ja gut.
Ja. Dass es billiger wird, sorgt jetzt schon der ADAC Postbus und mein Fernbus und Dings da.
ADAC Postbus?
Ja. Was? ADAC Postbus.
Moment. Warte mal. Sag mal, in welchem Jahrhundert lebt ihr eigentlich?
Ich war in Österreich, da stand immer Postbus und ich habe gedacht, die sind einfach nur ein bisschen zurückgeblieben.
Nein. Scheiße, ey. Damit will ich auch fahren.
Was ist der?
Das kann der.
Krass, der ist gelb.
Sag mal.
Hä, wo fährt denn der lang? Was ist denn das für eine komische Strecke?
Stuttgart Flughafen. Ja klar, weil ich auch zum Flughafen hochkomme. Das dauert eine Stunde von irgendwo beliebiger Ort in Stuttgart.
Mein Fernbus fährt direkt von Stuttgart Vaihingen. Das nützt jetzt auch nichts.
Der fährt aber auch von Stuttgart zu Offenhausen. Das ist auch gut. Ich bin damit auch schon gefahren mit meinem Fernbus.
Nee, ich will ja Zug fahren. Ach, das ist mir auch scheißegal.
Ist auch angenehmer.
Das
nee, ja. Also bei, nicht, mit den Fernbus.
Also ich meine, hier, du hast auch WLAN in diesen ganzen Bussen und so. Ich mag trotzdem.
Holy.
Ich mag trotzdem meinen ICE lieber, weil da kannst du aufstehen und rumlaufen und ins Restaurant gehen und.
Nee, kannst du nicht, weil du fährst.
Das ist ein bisschen wie Zeppelin fliegen.
Wieso sollte ich nicht essen gehen können?
Weil du mit der Regelbahn dann fährst.
Naja.
Und die hat sowas nicht.
Ja, aber ich fahre auch ganz oft ICE.
Hast du einen 100% Bonus?
Nee, leider gerade nicht.
Ja, dann würde ich nicht mit der Bahn fahren.
Nee. Doch. Bahnfahrt ist so cool.
Ist immer, immer teurer als Auto für mich, ist ein bisschen traurig.
Nee, also mit einer Person ist nicht teurer.
Ja, natürlich, wenn du nur milchmädchenmäßig deinen Sprit zusammenrechnest,
also so dann natürlich. München, ja, keine Ahnung. Das Auto ist schon da, das brauche ich für andere Sachen, aber gerade so.
Ja, also für eine Person, also sobald du jemanden mitnimmst, ist Auto billiger, aber wenn du alleine fährst, ist Auto nicht billiger.
Vorteil, du fährst alleine.
Ich will ja
nicht. Und schlecht rechnende Leute, hast eine Klimaanlage, die funktioniert. Hast was zu tun, nämlich Auto fahren.
Ja, aber so kann ich einen Film gucken oder kann dann irgendwas coden oder arbeiten
ich oder
Film
sonst was. Ich finde Film gucken tatsächlich
auch cool. Das sind 300 erste Klassen sind dann mit dir und die essen alle gleichzeitig Mettwurst.
Dann gehst du halt in die erste Klasse, da machen die das nämlich nicht.
Stimmt, da hatte ich mal so einen Typ, der hat mir so
eine Nuss gebracht. Du hast kostenlose Zeitung.
Da, also für die erste Klasse habe ich noch eine Aftershow-Geschichte, dann ist das echt
sehr gut.
Dann machen wir noch den letzten Hinweis für diese Sendung. Am Wochenende, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, steht so eine Wahl an und als gute oder schlechte Demokraten wählen wir, geht ihr wählen, bitte? Also das ist jetzt nochmal unser Aufruf hier. Es sei denn, ihr habt schon gewählt, dann ist auch okay, geht Briefwahl oder und wenn ihr nicht könnt, macht Briefwahl oder geht jetzt in euer Bürgeramt und kreuzt das alles schon an, geht alles. Es macht gibt also keine Ausrede, es nicht zu tun, also
richtig.
Geht bitte, bitte, bitte wählen.
Und wenn ihr die AfD wählen wollt, Wahl ist nächsten Mittwoch, ja? Mittwoch. Ja.
Nee, geht auch für die
damit
NPD.
Damit ihr NPD gewinnt, müsst ihr ganz wichtig drei Kreuze. Drei Kreuze.
Richtig, erst Zweit- und Drittstimme NPD.
Nee, NPD, oder? AfD musst du wählen, auf der rechten Seite.
Ganz okay, beide Sache. Gleichzeitig.
Ja,
rechte Seite.
Auf der rechten Seite, weil was willst du wählen?
Nee, auf jeden Fall AfD sind, falls es noch nicht gemerkt habe, die sind ziemlich rechts und ziemliche Nasen.
Ziemlich Assis. Rechtspopulistisch halt.
Ja, sind ziemliche Assis, also bitte nicht wählen.
Ja. Nee, also ich glaube, das
ich glaub, befürchte, dass wir solche hören.
Ist das, was die Schildpartei früher mal war? Oder?
Schildpartei, ja. Schildpartei. Das war gut.
Also ich glaube auch nicht, dass wir solche Leute im Podcast haben. Und wenn ihr das seid, dann sagt.
Ja, und wenn ihr jemand kennt, der AfD wählt, sagt ihr mal. Nächsten Mittwoch ist Wahl, ja?
Nächsten Mittwoch, ja. Okay.
Und wenn es wirklich mitbekommen sollte, dann einfach den Socken voll mit den Centstücken.
Von hinten mit dem Sockenpunchen.
Bam.
Bam.
Und dann für ihn drei Kreuze machen.
Richtig.
Nee, geht in euch, überlegt euch das, was ihr, wo ihr Kreuz macht, ist uns ja echt voll egal.
Außer bei den Nazis. Ja. Ist halt einfach so.
Die Nerven zumindest.
Genau, aber macht es auf jeden Fall.
Richtig.
So, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Zeug.
Sendsocke.
Sendsocke.
Internet.
Arrrr.
Yarr, filthy landlubbers. Lassen wir das.
Nee,
das
ist noch besser.
Ahoi, me mate.
Ja, me egal. Mighty
Pirate.
Nee, wir sind nicht.
Wir sind nicht
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.